3/100 sind sehr, sehr wenig. Nach 42,19 und fast 5 Kilometern sind 3/100 sehr, sehr wenig. Und doch bedeutet es die Welt. Aber viel mehr noch ist es eine Silbermedaille bei Weltmeisterschaften. Wir feiern heute nochmal Amala Petrov und wir schauen mal genau dahinter. Mit dem Gast vom letzten Mal, aber diesmal sagt er die ganze Wahrheit. Im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Ja, Philipp, das war schon ein Brett, ne? Das sind so Momente, ne? Da gibt es nicht so viele von.
Das war outstanding im besten Sinne. Also ich muss sagen, bei aller auch persönlichen Nähe zu Amanda, ich hätte das natürlich Richard auch genauso gegönnt, den kenne ich natürlich auch schon sehr, sehr lang. Aber ich fand im Speziellen auch nach mancher Diskussion im letzten Jahr nach Paris, hat mir das doppelt gut gefallen, wie er das beim WM-Marathon gemacht hat. Und also das ist ja auch ein gutes Zeichen, wenn man plötzlich der eigene Insta-Feed nur voll ist mit Highlight-Compilations von diesen letzten Metern aus dem Marathon-Tor ins Stadion und dann auf der Ziellinie und also egal welches Medien-Outlet, es war ja plötzlich überall und das ist natürlich für den Sport ja erstmal cool, für Amanal natürlich auch cool. Noch dazu, wenn man dann im Nachgang Interviews führt, wie er sie geführt hat, kommen wir später ja auch nochmal drauf, was er dann auch initial bei allem Erfolg, den er ja erstmal errungen hat, aber auch für Messages in die Welt rausgegeben hat. Alles in allem wirklich großartig und für uns schön natürlich mit anzusehen und zu verfolgen, aber auch, glaube ich, für den Marathonsport in Deutschland auch nochmal ein schöner Push.
Also wenn man ja nochmal auf beide Marathons schaut, ne, bei den Frauen hatten wir ja leider keine deutsche Beteiligung, da gab es ja auch schon einen Spurt um Platz 1 und 2, also so ein bisschen eine zweifache Spurtentscheidung bei einem Marathon im Stadion dann. Gab es noch nie, ja, hat es in der Dramatik wie jetzt bei den Männern noch überhaupt nie gegeben. Aber es war schon erstaunlich, dass es ja eben nicht so ein normales irgendwer setzt einen Move und setzt sich dann ab, sondern es war halt sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern so ein Ausscheidungsrennen mit riesen Überraschungen. Ja? Ich musste wirklich am Tag davor bei den Frauen erstmal gucken, wer ist bitte Julia Petterlein? Also, sorry, wenn auch einer da aufgezeigt hätte und gesagt hätte, ich weiß es, hätte ich gesagt, ja, nee, ist klar. Ja? Also, eine junge Frau, die für Uruguay Bronze gewonnen hat, bei den Weltmeisterschaften. Es war, Philipp, ja, du hast das nachher, werden wir das nochmal hören, du hast auch deinen praktisch zweiten Marathon bei dem Großereignis gemacht. Es war ihr zweiter Marathon. Ja,
ja, irre.
Die junge Lady hat drei Pässe, weil sie in Uruguay geboren ist, in Mexiko aufgewachsen ist. Nee, sie ist in Mexiko geboren, in Uruguay aufgewachsen und dann sind die Eltern, als sie noch sehr jung war, nach England umgezogen. Sie hat aber dann ihre College-Zeit in den USA verbracht, hatte schon mehr oder weniger ein bisschen aufgehört, nur so nebenbei gejoggt, ja, ist dann halt nochmal in mehr oder weniger professionelles Laufen eingestiegen und hat jetzt sehr kurz erst zum Marathon gefunden und gewinnt da einfach mal Bronze, weil das sind natürlich auch unfassbare Geschichten, ne? Also Wahnsinn, aber ich meine, davon lebt dieser Sport, ne? Dass man wieder so Biografien ganz, hat, ja, Wahnsinn, ja.
Ja, ganz vielen so, die sich plötzlich dachten, Moment mal, wer ist das denn? Ja. Weil in der Region normalerweise jetzt schon eher keine ganz Unbekannten mehr auftauchen. Aber das ist ja auch das Schöne am Sport und am Marathon, wenn es dann vielleicht auch Rennen sind, die, sag ich mal, unter besonderen Bedingungen stattfinden und die sind natürlich trotzdem in Tokio herausfordernder, als es üblicherweise bei einem Herbst- oder Frühjahrsmarathon der Fall ist. Und dementsprechend kann es da eben so coole Überraschungen geben. Und ich glaube, wenn man den Marathon gesehen hat und auch ihr Gesicht auf den letzten Metern und vor allem aber auch im Ziel, dass sie das, glaube ich, ja selber gar nicht glauben konnte, was da gerade passiert, das ist schon sehr, sehr schön.
Übrigens, die hat vor nicht allzu langer Zeit einen Vertrag mit ihrem Ausrüster geschlossen. Ne? Also die ist bei Saucony jetzt nicht so eine riesengroße Marke, aber einen mehrjährigen Vertrag. Das sind natürlich auch für Sponsoren sind das natürlich Lottogewinne praktisch. Ne?
Für einen Sponsor gut, für sie nicht so gut, sage ich jetzt
mal. Ja,
aber man muss natürlich auch immer die Situation sehen, wo man herkommt. Und
genau.
Ich würde jetzt mal tippen, bei ihrem Leistungsprofil bislang, und ich glaube, sie trainiert in der Trainingsgruppe in Flexdev, habe ich irgendwo noch gelesen, ich habe natürlich auch im Nachgang ein bisschen versucht zu recherchieren. Da ist es ja dann erstmal so, du hast es auch schon gesagt, erstmal so gefühlt nach dem College fast aufgehört, dann doch wieder angefangen, jetzt Leistungs- bzw. Profisport, da bist du halt sehr froh, wenn du überhaupt dann erstmal einen Partner hast, der das mitträgt und mitfinanziert. Konnte man jetzt nicht erahnen, dass das dann mit einer WM-Medaille so schnell weitergeht. Aber klar, als Drittplatzierte hier in Tokio ist der Marktwert jetzt ein anderer. Da könnte man sicherlich vielleicht auch irgendwo hier und da eine 0 oder 2 anhängen.
Also was ja jetzt beide haben werden, es gibt diese nach dem Erfolg-Phase, wo du ja von A nach B und C musst, sollst, willst, nicht willst, keine Ahnung. Auf jeden Fall wäre es gut, wenn Amanal so einen Sponsor parat hätte wie wir heute. Ja, denn wenn du Olympiahemden dabei hast, kannst du erstens damit joggen gehen, zweitens dich damit auf die Couch legen, drittens bist du immer gut angezogen, egal ob bei irgendwelchen Interviews, Studioauftritten oder abends beim Feiern. Erstens findet sich was in der Kollektion und zweitens, also die Dinge, die ich jetzt gerade aufgeführt habe, habe ich alle schon mit Hemden von Olymp gemacht und die haben es ausgehalten und ich sah immer noch okay aus, jetzt minus das Gesicht logischerweise, ja.
Ja, und auch fürs Reisen natürlich sehr gut geeignet, weil natürlich das Material gerade hier bei den 24-7-Hemden sehr knitterfrei ist. Das ist natürlich für viele, also gerade für jemanden wie Amanal, der wahrscheinlich jetzt nicht nur nach Tokio eine lange Reise vor sich hat, sondern im Nachgang auch eine, wie soll ich sagen, Ochsentour an Feierlichkeiten vor sich haben wird, was ja total schön ist. Ist natürlich gut, wenn man so ein Hemd mit im Gepäck hat. Und übrigens auch für euch, die jetzt vielleicht am Wochenende in Berlin sind, auch da sollte man natürlich für Feierlichkeiten gerüstet sein. Da gibt es immer eine sehr, sehr schöne Marathon-After-Party, also eine offizielle Party von den Veranstaltern, wo man eben mit seinem Wristband, also seinem Startband sozusagen, teilnehmen darf. Und falls ihr da noch kurzfristig einen perfekten Look euch holen wollt, dann am besten mal bei olymp.com vorbeischauen und auch für den Newsletter anmelden, weil wenn ihr für den Newsletter anmeldet, werdet ihr nicht nur über alle neuen Produktreleases informiert, sondern ihr bekommt auch 10 Euro als Gutschein zur Verfügung gestellt, die ihr direkt investieren könnt in ein neues Hemd. Und ja, genau. Olymp, muss man nicht viel dazu sagen, aus meiner schwäbischen Heimat, der deutsche Hemdenmarktführer und eine von Europas führenden Shirtbrands. Schaut da mal vorbei und schlagt zu.
Ja, und da wir uns ja jetzt gleich noch, und da müsst ihr sehr, sehr gut aufpassen, wenn ihr am Wochenende laufen wollt, vielleicht ist die Anpassung ein bisschen kurz, ja, von Freitag hören, frühestens bis Sonntag dann umsetzen, ja, aber die ein oder andere Empfehlung könnt ihr sicher noch mitnehmen. Verpflegungsstrategie von Amanal, ja, wird gleich Benz Franco nochmal en Detail erklären. Ganz spannende Angelegenheit. Aber ein paar Sachen könnt ihr, ja, und er hat da auch an euch alle gedacht, könnt ihr sicher übernehmen. Falls ihr noch ein bisschen Stoff braucht, ja, zum Fuelen, haben wir natürlich unseren zweiten Partner für unsere heutige Folge, ESN. Wir haben die Hinweise dazu ja in den letzten Wochen schon immer gegeben. Es gibt einen ESN-Stand in Berlin, es gibt diverse Läden, die das führen, aber natürlich geht es auch über unseren Link, den wir in den Shownotes haben, denn erstens, die Palette ist sehr groß, zweitens, ja, jetzt reden wir vielleicht nicht mehr über die Eiweißunterstützung nach den entsprechenden harten Trainingseinheiten oder nach entsprechenden Trainingsphasen, sondern jetzt geht es natürlich um Fueling, ja, aber da gibt es auch alle möglichen Optionen bei ESN.
Ja, Fueling für während des Rennens und natürlich auch für die Regeneration danach. Also wenn man mal einen Blick jetzt auch auf das Wetter fürs Wochenende schaut, dann sieht es ja so aus, als ob wir perfekt zum Berlin-Marathon-Wochenende nochmal so ein Spätsommer-Wochenende bekommen werden. Das ist für die Zuschauer, glaube ich, erstmal ganz cool, für die Läuferinnen und Läufer natürlich per se auch, aber wir müssen natürlich damit rechnen, dass es womöglich dann gegen die Mittagszeit, je nachdem, was ihr für eine Zeit natürlich anstrebt, gegen die Mittagszeit dann auch doch wärmere Temperaturen wieder haben werden, als das, was man vielleicht erwartet hätte, sage ich jetzt mal vorsichtig ausgedrückt. Dementsprechend wichtig ist es natürlich, sich auf der Strecke entsprechend zu versorgen, und zwar nicht nur mit Kohlenhydraten, sondern am Ende natürlich auch mit Elektrolyten. Und das Gute ist, mit den Perfect Energy Gels, also den Hydrogels von ESN, könnt ihr das sehr, sehr simpel und einfach machen, weil Hydrogels erstmal super simpel zu konsumieren sind, einfach nicht so klebrig. Die lassen sich auch sehr, sehr gut mitführen in einem beispielsweise Laufgürtel oder in eurer, viele von den Shorts, Laufshorts haben ja heute auch Fächer, wo man Gels mitnehmen kann, und jedes Perfect Energy Gel hat eben auch 188 Milligramm Natrium, sodass ihr bestenfalls gegen Krämpfe gewappnet seid. Gibt es in drei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ginger, also Lemon Ginger gibt es. Es gibt grüner Apfel und Natural. Da ist auf jeden Fall was dabei, was euch auch schmeckt. Und das Ganze findet ihr bei uns über den Link www.esn.com/bestzeit. Da bekommt ihr immer den bestmöglichen Rabatt, der aktuell verfügbar ist, mit dem Code Bestzeit. Und für die Recovery danach würde ich euch auch empfehlen, vielleicht ja in euren Starterbeutel, also den ihr dann abgebt vor dem Rennen, auch schon mal ein, mein Favorite wäre das Isoclear-Proteinprodukt, schon mal fertig gemischt reinzugeben. Dann habt ihr in der Nachzielverpflegung neben einem vielleicht auch leckeren Erdinger alkoholfrei, was ja auch immer dazu gehört, aber auch gleich direkt Proteine, sodass ihr euer Open Window perfekt nutzen könnt, damit die Beine am nächsten Tag dann hoffentlich nicht ganz so schwer sind.
Also jetzt kommst du mir hier mit so gesunden Ratschlägen um die Ecke. Ich hab,
ja, richtig professionell,
ja,
oder?
Ich habe bei Amar Petrus jetzt was ganz anderes gelernt. Ein Rotwein nach dem nächsten Rotwein. Das habe ich gelernt. Ja? Aber die Realität sah tatsächlich anders aus. Am ersten gesamten Tag, und die sind ja morgens gelaufen in Tokio-Zeit, war ihm gar nicht danach. Ja? Was da genau los war, erklären wir euch nachher noch. Denn ich weiß nicht, ist das typabhängig? Wahrscheinlich ist es auch rennenabhängig, ne? Also wie hart ist man ausbelastet oder nicht ausbelastet? Also so Partyabends ist dann schon auch eine Herausforderung in vielerlei Hinsicht. Also wie kaputt war man wirklich, ne? Wie leer ist man wirklich und so weiter. Also weiß nicht, du hast gesagt, ja klar, am Sonntag gibt es ja in Berlin abends eine Party. Da sind ja auch immer sehr, sehr viele Leute. Da sind dann halt die Top-Leute nochmal, die eine Siegerehrung auf der Bühne haben und so weiter. Aber es ist auch schon anstrengend, ne?
Das ist schon anstrengend. Vor allem hängt es ja ein bisschen davon ab, was hast du zwischen Finishen und Party noch so vor dir. Und natürlich das Best-Case-Szenario, das man sich natürlich immer wünscht, ist, dass man einen total erfolgreichen Tag hat. Bei einem gewissen Level von Erfolg, Stichpunkt, man wird Zweiter bei einer WM, ist der weitere Tag jetzt
fremdbestimmt.
Ist eher sehr fremdbestimmt und nicht ganz vielleicht für Regenerationsprozesse ganz optimal, weil man dann halt eine gewisse Ochsentour vor sich hat mit vielen Interviews und Terminen und das ist ja alles erstmal total cool und ich glaube, das macht dann auch jemand wie Amal halt total gerne. Aber ich glaube, du bist dann in so einem High, also du bist einerseits komplett erschöpft, weil du dein letztes Hemd gegeben hast, sprichwörtlich hier auf diesen letzten Metern. Das merkst du dann gar nicht, weil am Ende vielleicht ein bisschen Gefühlswirr war. Einerseits natürlich, oh, Gold vielleicht verloren, andererseits nein, Silber, größter sportlicher Erfolg seit sehr, sehr langer Zeit im deutschen Marathonbereich. Dann geht es aber gleich schon weiter hier mit dem Mixed Zone und Interviews und keine Ahnung und dann wahrscheinlich PK und alles Mögliche. Das heißt, du bist da so im Tunnel erstmal und kannst das wahrscheinlich auch gar nicht so richtig greifen. Und erst wenn so ein Moment der Stille irgendwann ist oder wo du so kurz mal dich überhaupt wieder sammeln kannst, dann schlägt das so richtig zu, dass man merkt, ach wow, das war heute doch ein relativ heftiger Tag, auch für den Körper.
Du hast das schon so grob skizziert, wie das halt nach so einem großen, überragenden Erfolg für jemanden wie Amala Petros dann weitergeht. Also erstmal musst du im Stadion mehrere Treppen hoch zu den Interviewpositionen. Ja, von erst kommt Fernsehen, dann kommt Hörfunk, dann kommt andere Medien, dann kommt nochmal alles, was mit digitalen Medien zu tun hat. Das sind mehrere hundert Meter, die du da gehen musst. Und es geht immer mal wieder Treppe rauf, Treppe runter, Treppe rauf, Treppe runter. Ja, also schon mal extrem anstrengend. Wenn du Pech hast, hast du da in der ganzen Zeit nur Wasser. Weil da ist ja jetzt kein Athletenverpflegungsbereich dahinter. Ja, wenn du Glück hast, ich gehe mal davon aus, dass das in der deutschen Mannschaft so organisiert war, dass da jemand ist, der dir dann schon mal was in die Hand drückt. Ja, aber ist dir überhaupt danach, dass du dann da jetzt dringend meinst, du trinkst da schon halbwegs vernünftig irgendwie eine Shake-Mischung, I don't know. So, aber wenn du Pech hast, trinkst du dann nur Wasser. Bis du da draußen bist, kann bis zu 1,5 Stunden dauern. Ja, da hast du noch nicht irgendwas gemacht, du hast noch deine Klamotten an, du hast noch deine Laufschuhe in der Hand, du hast deine Startnummer, diese Pre-Medaille, die kriegen immer so eine Pre-Medaille umgehängt da. So, das alles. Danach übrigens kommt noch nicht die Kiss and Cry Area. Danach sind natürlich schon längst die Dopingkontrolleure bei dir, ja, die von da an, also aus dem Stadion raus schon mit dir unterwegs sind. Ja? So, und das ist ja auch gut so und das ist ja auch richtig so. Aber du musst ja dann halt auch irgendwann eine Urinprobe abgeben können. Je nach Typ kann das kann locker ein, zwei Stunden dauern. Manchmal länger.
Auf jeden Fall. Ja,
weil, wenn du zu schnell zu viel Wasser trinkst, dann ist die Verdünnung zu groß. Und dann ist es nicht geeignet. Dann musst du nochmal warten. Das ist richtig, richtig hart. Ja, weil das ist dann so ein Bereich. Da passiert das nicht schön da, ne? Das sind so Funktionsräume, meistens in fröhlichem Hellgrau gehalten. Die sind auch jetzt nicht irgendwie kuschelig eingerichtet, da gibt es keine Buffets und gar nichts, sondern da sitzt du einfach und wartest, dass es funktioniert und dann erstens genug ist und zweitens die ausreichende Dichte hat. Puh, ey, das ist schon auch, ja. Und dann gibt es ja noch, dann gab es ja völlig überraschend, wir reden von einer großen Stadt Tokio, ja, also ich weiß gar nicht, ob Amana es geschafft hat, zurückzukommen zum Hotel, dann kommst du vielleicht gerade zurück, dann ist einmal duschen und dann bist du natürlich schon auf dem Weg zur Siegerehrung, weil die Siegerehrung ist ja dann vor der jeweiligen Abendsession, da wirst du dann wieder hingefahren und so weiter, ja, also bis du da mal bei dir bist, ja, und zwischendurch hast du dann vielleicht mal irgendwo versucht, was zu essen auch, ne, also zu Deutsch, wenn du was gewonnen hast, bist du echt ein armer Hund.
Also, mindestens die nächsten, also der laufende Wettkampftag und der Tag danach, die werden sehr intensiv sein. Und ich glaube, manchmal ganz schwer, das auch so ein bisschen zu greifen. Das ist ja wie im Rausch irgendwie, ne? Also ich glaube, wahrscheinlich, wenn er im Flieger ist, irgendwann Richtung Deutschland zurück, dann wird das erstmal so ein bisschen einsetzen, das alles nochmal so zu fassen und zu verarbeiten, zu realisieren, was da eigentlich passiert ist. Weil man da so schnell, glaube ich, das manchmal gar nicht so richtig greifen kann. Ne? Und also ich finde es natürlich großartig, wie das jetzt alles so gelaufen ist. Ich finde das vor allem aus der Außenperspektive. Also wenn du alleine jetzt mal Amanal Petros hier bei Google eingibst und noch die Generation Google, ja, aber einfach, ich sage nur aus dem Grund, aus folgendem Grund, da kannst du mal oben auf News klicken, ja. Also alles, was irgendwie mit seinem Namen related ist, und das ist schon total krass zu sehen, was, also alles, was große Medienoutlets sind, haben da natürlich drüber jetzt berichtet und auch seine persönliche Story, über die wir natürlich später auch nochmal sprechen werden, auch aufgegriffen und das ist schon großartig.
Absolut, ne? Also nach Richard Ringers, ja, über den verlieren wir sicher gleich auch noch ein paar sehr lobende und anerkennende Worte. Klar. Und für seinen Verlauf ist er ja auch belohnt worden. Nach dem EM-Titel hat das ja auch schon was gemacht.
Das
war ja schon so. Und die Nummer ist jetzt nochmal one on top. Ja, also da kann man sich jetzt schon auf den Herbst ein bisschen freuen mit den deutschen Marathonläuferinnen und Läufern. Ja, am Wochenende erleben wir jetzt noch ein paar beim Berlin-Marathon selber. Ne? Aber dann lass uns jetzt einfach mal mit Benjamin Franke, ja, machen wir heute eine zweite Follow-up-Folge. Machen wir nicht oft, haben wir bis jetzt, glaube ich, nur einmal gemacht mit Philipp Seib.
Ja. Ja, aber es hat sich angeboten jetzt. Also ich meine, und nochmal, ich möchte jetzt hier auch nochmal eine Sache hier klarstellen, bevor wir gleich ins Gespräch mit Benz gehen. Ich glaube, wir sollten das zukünftig vielleicht monetarisieren, Ralf, dass wir dieses Momentum ja oft haben, dass wir in der Schwerpunktwahl oder Themenwahl uns ja im Vorfeld überlegen, manchmal hier gerade vor einer WM, wer könnte da jetzt super spannend sein und sprechen darüber und geben dem Thema viel Raum. Und es hat in der Vergangenheit häufiger dann den Umstand gegeben, dass diese Personen extrem gut abschneiden bei dem, was dann passiert. Das kann ja fast kein Zufall sein. Das müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten, dass wir da doch scheinbar ein Händchen für haben. Wie soll ich sagen, einfach ein gutes Omen offensichtlich zu schaffen. Freut uns dann natürlich. wenn das dann auch so
gut Angebote gelingt. Angebote bitte an unsere bekannte E-Mail-Adresse.
Felix nimmt die Angebote entgegen. Ne? Also falls ihr dringend mal ein gutes Rennen braucht, dann kann man jetzt zukünftig buchen, dass man bei uns einen Schwerpunkt hier bekommt. Nein, Spaß beiseite. Aber das ist natürlich jetzt einmal mehr ein interessanter Zufall, was in der Vergangenheit schon häufiger so war, dass wir da offensichtlich von unserem Bauchgefühl her ein gutes Händchen hatten, was dann klappen kann. Und daher sind wir auch sehr dankbar, dass natürlich Benjamin sich nochmal Zeit nimmt für uns und für euch natürlich am Ende des Tages, die hier zuhören, nochmal ein paar coole Insights zu geben, wie das Rennen eigentlich so gelaufen ist und davor und drumherum. Und freuen wir uns sehr, zu sehr früh am Morgen schon, kurz nach 6, ihn dafür gewinnen zu können. In diesem Sinne, holen wir ihn doch gleich mal dazu.
Ja, super Coach. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Du hast ja eine Menge schon verraten, aber ein paar Sachen noch nicht. Jetzt die ungeschminkte Wahrheit auf dem Tisch, ja? Medaille, ja, Supertrainer, wie ist es?
es sind jetzt ja ziemlich genau, ja, irgendwie 50 Stunden nach diesem epischen Marathon, und ich kann es kaum in Worte fassen, was da abging. Also ich habe hier nachts die Bude zusammengeschrien, also es hat mich schon ab Kilometer, keine Ahnung, 25 nicht mehr beim Sitzen auf dem Sofa gehalten, und es war wirklich wie gemalt, und das war wirklich eine so emotionale Reise, auf die Amann uns da mitgenommen hat. Und ich glaube, er hat nicht nur uns und generell Laufbegeisterte mitgenommen, sondern ich glaube, es hat international, es war ja der closest Marathon-Finish ever. Und was Amann da hingezaubert hat, und natürlich kann man nachher über dieses Foto-Finish nochmal drüber sprechen, werden wir gleich auch, aber es war grandios.
Also ich muss mich da insofern anschließen, dass man das Gefühl hatte, dass das Marathonlaufen in Deutschland plötzlich medial nochmal anders dargestellt wurde, als das vielleicht sonst üblicherweise der Fall ist. Natürlich, WM-Medaille sehr, 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 sehr besonders. Ich glaube, bei den Frauen die letzte WM-Medaille müsste 1991 Katrin Dörre-Heinig gewesen sein. Und bei den Männern, da liegen wir noch ein bisschen weiter zurück. Das war noch vor der Wiedervereinigung. 1983 Waldemar Czepinski. Also das ist natürlich auch zeitlich betrachtet schon ein paar Jährchen her, dass man sowas feiern durfte.
Soll ich nochmal kurz aus dem Nähkästchen plaudern?
Ja, gerne.
Ja? Also wir sind ja jetzt in der digitalen KI-Generation angelangt, ne?
Ja.
Ja. Also alle aus der jüngeren Generation, ja. Ihr habt ja nicht mehr die Google-Suche, sondern ihr guckt ja sofort bei Chatty, ne? Bei Chatty guckt ihr ja nach.
Ja.
So, Chatty ist aber richtig shitty bei Leichtathletik. Und zwar richtig shitty, ja. Und also passierte was? Richtig, in der Vorbereitung haben Menschen aus der digitalen Generation bei Chatty mal nachgefragt, wie viele WM-Medaillen wir, ne, also als Deutschland, denn schon gewonnen haben. Und da tauchte natürlich, leider, nennt eure Kinder Waldemar Czepinski nicht auf.
Oh.
Und also haben sie das so in die Reportagen einfließen lassen. Und also hieß es immer, historisch, historisch, es gab noch nie eine deutsche WM-Medaille. Leider falsch. Ja, weil in der Tiefe ist es halt einfach noch nicht eingepflegt in die KI. Weder viele Ergebnisse noch Biografien von Leichtathleten und Leichtathletinnen, also das ist wirklich Wahnsinn. Und dadurch kommt dann halt so ein Ding zustande. Es tut mir auch echt tatsächlich ein bisschen leid für Amma, weil normalerweise, ja, ihr erinnert euch ja vielleicht an Jan Fitschen und so weiter, ja, hast du dann ja so eine geile Reportage. Ja, da sind auch schon emotionale Momente dabei, davon leben ja diese Reportagen logischerweise.
Ja, ja.
Sind aber ein paar sachliche Fehler drin. Und da habe ich richtig Herzschmerz, weil ich ja leider vor langer, langer Zeit mich entschieden habe, nicht die Nacht zu kommentieren. Das heißt, ich habe das Ding auch nicht kommentieren können. Und das tut schon richtig weh. Aua.
Das glaube ich.
Also ja.
Ich finde halt auch dieses, vielleicht nochmal, um was einen schönen Zufall dann in dem Kontext nochmal zu nennen, Waldemar Czepinski 1983, das sind natürlich genau 42 Jahre, ja, genau wie die Kilometeranzahl des Marathons, hat irgendwie dann, also zu dem Ganzen drumherum ja auch was beigetragen. Also ich wusste ja auch, wie unfassbar wichtig Amann dieser Weltmeisterschaftsmarathon war, aufgrund der ja, verpassten guten Performance in Paris, wo er ausgestiegen ist, wo er sich nicht gut gefühlt hat. Und jetzt kann ich es ja auch mal aus dem Nähkästchen plaudern. Amman rief mich an auf dem Hinflug. Und ich hatte schon mit ihm getickert. Ich so, hast du WLAN geholt? Ja, ja, hier, kein Problem. Doha, Narita, er hatte WLAN und er war allemal aktiv. Und dann rief er mich auf einmal per Videocall an und sagte so 2, 3 Stunden vor Landung, scheiße, Mann, wie lange dauert denn dieser Flug noch? Er fängt an zu husten, sein Hals fühlt sich irgendwie geschwollen an, irgendwie sind die Lymphknoten nicht richtig. Und er so, mach was. Also kannst du schon mal beim DLV anfragen, so, ich will, glaube ich, einmal das durchchecken lassen. Und dann haben wir natürlich auch gesagt, komm, das kann auch einfach aufgrund der langen Reise sein. Philipp kennt es ja, wenn man von Iten erstmal nach Eldoret, von Eldoret erstmal nach Nairobi, von Nairobi dann über die Emirate irgendwo anders hin. Das ist natürlich auch echt immer eine Tortur. Also da bist du so locker bei 30 plus Stunden. Und das war natürlich schon echt eine heftige Nummer. Und umso glücklicher war ich, dass Amman eben nicht diese klassischen 1,5 bis 2 Tage vor einem Wettkampf angereist ist, was man ja typischerweise aus der Höhe mal machen kann, sondern dass wir uns eben dafür entschieden haben, dass er mit 1, 2 mehr Tagen anreist, damit er sich auch an die klimatischen Bedingungen gewöhnen kann. Und dann hatten wir eben auch genau diesen Puffer, dass er sich ganz in Ruhe auch nochmal darauf hat sich untersuchen lassen vom DLV. Es war alles soweit in Ordnung, Reisestress und Co. Und dann war ich natürlich schon auch, dann fing ich an zu zittern, sage ich mal so vorher, ne? Und dann wusste ich natürlich auch nicht, okay, was ist, wenn es wieder ist wie vor Paris? Er fühlt sich nicht ganz auf den Punkt. Und das war natürlich dann ging es los. Und es gibt so eine schöne Kurve, wo man sieht, wie angespannt ist der Athlet vor einem Wettkampf, wie angespannt ist dann der Betreuer und der Trainer. Und ich sag mal so, die Kurven, die haben so einen kleinen Treffpunkt. Und irgendwann ist halt die Anspannung des Athleten weg, spätestens beim Startschuss, weil dann geht's halt endlich los und beim Trainer wächst sie halt umso mehr. Und das war schon also heftig. Und deswegen auch immer mehr dieses Fragezeichen während des Rennens. Und wir können ja ganz gerne einmal mal so durch dieses Rennen durchgehen. Aber es war aus meiner Perspektive genauso, wie ich es gemalt hätte. Es war vorbereitet für Amman. Es war das perfekte Tempo. Es war nicht zu schnell. Es war nicht zu langsam für die klimatischen Bedingungen. Amanal hat bei Kilometer 2 schon angefangen, wie die Frauen im Marathon bei Kilometer 40, sich von Kopf bis, ich sage jetzt mal, Gürtellinie, die Arme sich feucht zu halten, sich komplett immer was über den Kopf zu gießen. Und da habe ich schon gedacht, krass, er hat verstanden, dass das eigentlich der Schlüssel zum Erfolg sein wird, dass eben nicht derjenige mit der besten Vorbereitung in der Höhe etc., sondern eben genau, dass diese Körperkerntemperatur regulieren, diese Hitze nicht so früh zu fühlen, dass das halt einer der Schlüssel sein wird. Und diese Fokussiertheit und diese Klarheit habe ich noch nie bei ihm so lange in einem Marathon gesehen. Und das war von Anfang an, wo ich dachte, das kann was werden.
Also wir müssen natürlich unbedingt auch nochmal über eure Vorbereitung sprechen, weil du hast es ja beim letzten Mal schon angedeutet, was ihr alles gemacht habt. Aber wenn das dann ja so umgesetzt ist, wie es jetzt der Fall war, dann sind ein paar Details schon nochmal spannend. Koffeinkette sage ich nur, ich nehme mal eben meine Tasse, damit meine Koffeinkette nicht abreißt.
Prost. Wir sind hier alle gut hier, gut aufgestellt heute früh um kurz nach 6.
Genau. Aber dann lass uns mal einmal das Rennen durchgehen, weil da waren ja auch ein paar, sagen wir mal, sehr schöne Stellen dabei. Zum Beispiel der Fehlstart, den es ja auch nicht so oft gibt. Ja, also es ging erstmal los mit einem Fehlstart beim Marathonlauf. Also jetzt mal ganz ernsthaft, Philipp. Fehlstart beim Marathonlauf, ich kann mich nicht erinnern. Weil normal, also bei den Stadtmarathons, die schießen doch dann.
Also bei einem Stadtmarathon kriegst du es ja eh nicht mehr eingefangen. Ich glaube, allein aus Sicherheitsaspekten, ja, mit der ganzen Masse dahinter, dann ist es zwar so, dass du da dann das wohl oder übel laufen lassen musst. Klar, jetzt hier das natürlich bei einer großen internationalen Meisterschaft ein bisschen überschaubarer, was die Anzahl der Teilnehmenden anbelangt. Trotzdem, ja, ich weiß auch nicht, also ich finde es schon immer manchmal, es gibt ja auch mal bei 10.000 oder sowas, dass jemand so ein bisschen über die Linie fällt, so ungefähr. Da war ich, glaube ich, auch einmal bei einer DM vor, weiß nicht wie viele Jahren, wo das passiert ist. Da macht man sich dann auch noch ein bisschen drüber lustig später, wo man sich denkt, mein Gott, also bei 25 Runden, Freunde, haben wir ja noch genügend Zeit. Aber Marathon fällt mir ehrlich gesagt auch kein Beispiel ein, wo ich sowas schon mal gesehen habe. Also auch das ist was, was, glaube ich, für die Geschichtsbücher ist.
Vor allem der Kommentar, also der Stadionsprecher, es war ja grandios. Also nicht nur, dass nach dem Schuss dann eben auch mehrfach ja wieder geschossen wurde, aber der Stadionsprecher dann stopp, 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 so, also wirklich in Wiederholschleife. Und dann ja, glaube ich, auch sowas sagte wie, it's not a sprint, it's a marathon. Und dann die Leute so ein bisschen zur Besinnung quasi aufrufen.
Ich meine auch, da hätten mehrere den Mittelfinger hochgereckt zum Launzer, aber ich bin nicht ganz sicher. Nee, tatsächlich auch da, weißt du, so ein paar Detailbetrachtungen. Also normalerweise ist es ja so, da werden halt die fünf Leute, die vorgestellt werden, erst vorgestellt und dann heißt es ja, an die Linie rantreten und dann machst du den Schritt noch nach vorne an die eigentliche Startlinie. So, da gibt es ja Startreihen. Ja, da hat sich natürlich schon keiner mehr dran gehalten, logischerweise, ja, weil alle losrennen wollten. So, das heißt, die standen eben nicht nur an der Startlinie, sondern die standen natürlich auch links und rechts schon jedem, der vor ihm war, im Nacken. Ne? Und also nach rechts, wo die Bahn ja dann offen ist, da standen ja schon drei Mann auf dem Weitsprunganlauf. Nach innen darfst du das ja nicht, weil sonst ist ja Betreten des Innenraumes Disqualifikation. Aber es war halt innen so eng, ja, dass sie dann halt gleich einen von den Kenianern auf den Rasen geschubbt haben. Und der hat ja den Fehlstart ausgelöst. Ja? Aber wir reden ja über Amanal, ja? Der stand in der Mitte, ja, erste Reihe, super aufmerksam. Ja, der Kopf war schon so 30 Zentimeter vor allen anderen, habe ich gesagt, oh, aufmerksam, okay, der passt auf. Ne? Aber klar, ne, es ist halt kein Marathonläufer gewohnt, dass es einen Fehlstart gibt und dass es wieder zurückgeht. Also sind die erstmal bis 100 weitergelaufen. Ja, so geht's dann los. Ne? Und so, dann fängt ja Einsortieren an und so. Ich meine, Philipp, du weißt das ja, du guckst ja auf die Uhr normalerweise. Wir haben ja gelernt beim letzten Mal, aber dann hatte keine Uhr dabei.
Ja, das hat er auch perfekt umgesetzt auf jeden Fall, ja.
Ja, ja, ne, aber du hast ja wahrscheinlich in Rio auch auf die Uhr geguckt. Wie waren deine ersten 2 Kilometer?
Ah, die ersten 2 könnte ich dir nicht mehr sagen. Die ersten 5, die habe ich schon angeschaut, weil ich hatte so großen Respekt davor, weil Rio, muss man sagen, war ja eigentlich auch erst mein zweiter Marathon, den ich ja dann irgendwie so gelaufen bin oder der zweite gefinischte Marathon, wenn man so möchte. Das heißt, ich hatte so großen Respekt, dass wir zu schnell loslaufen, weil da hat sich das Feld auch relativ schnell geteilt. Wir waren ja da ungefähr, ich glaube, doppelt so viele Teilnehmer als jetzt hier bei der WM. Das war damals ja also ein bisschen anders. Es waren ja irgendwie gut 160 und damals auch Elliot und so dabei. Da hatte man natürlich irgendwie ein bisschen, man wollte jetzt nicht in der falschen Gruppe sein von Anfang an. Da war es jetzt auch nicht ganz so angenehm von den Witterungsbedingungen. Und ich habe einfach geschaut, dass wir recht langsam angehen. Ich glaube, wir sind 16 Minuten oder sowas die ersten 5 Kilometer losgelaufen um den Dreh rum, also über 16 Minuten. Und danach habe ich aber auch tatsächlich weniger auf die Uhr geschaut, weil dann hängst du eh in deiner Gruppe erstmal irgendwie drin und versuchst, das werden wir bestimmt auch noch drauf zu sprechen kommen, versuchst in diesem großen Pulk überhaupt erstmal jede Verpflegungsstation zu überleben und möglichst mit Flasche, weil das ist ja auch ein bisschen ein Umstand, der öfters natürlich Aufmerksamkeit auf sich zieht, auch von Zuschauerinteresse natürlich, der aber für die Athleten gar nicht so einfach ist. Da denkt man sich jetzt, wie kann das sein? Das machen die doch bestimmt total oft in den Rennen. Nur der große Unterschied ist in aller Regel, bei City-Marathons sind die Gruppen natürlich nicht so dicht. Also da ist das ja alles ein bisschen weniger dicht, deswegen auch ein bisschen entspannter üblicherweise, so mit Getränkeaufnahme bei einer WM, wenn es dann jetzt noch eher taktisch geprägt ist von der Pace her und alle beieinander sind, ist das natürlich sehr viel geballter und ja, also das war ja dann trotzdem auch relativ eng aufgestellt, was die Nationen, Nationentische anbelangt, deswegen
da,
ja. Das
da kommen wir gleich nochmal zu, auch ja im Zusammenhang mit Richard Ringer, ne? Also mit Richie, weil der da ja tatsächlich einfach Probleme hatte, ne, von seiner Herangehensweise und so weiter. Aber du, Benz, du schaust ja dann logischerweise also sofort auf die Uhr. Wo sind sie beim Kilometer? Was machen die da eigentlich? Maßgabe war aber, Amar läuft auf jeden Fall Spitzengruppe mit.
Genau. Also die sind, glaube ich, ziemlich auf dem Kopf eine 3:00 aus dem Stadion raus. Und dann haben sie sich so ein ganz bisschen runterreguliert. Ich meine, bei Kilometer 2 war es dann eine 6:04. Und bei 15 meine ich sowas und bei 15:20, 15:25. Und das war auch mehr oder weniger, also dauerhaft. Ich habe halt natürlich immer hochgerechnet, um zu gucken, um auch das Gefühl abzuschätzen, okay, wie sieht es jetzt aus? Wie schnell sind sie wirklich? Und meine Hochrechnungen waren eigentlich dauerhaft irgendwo zwischen einer hohen 2:08 bis zu einer mittleren 2:10. Und Das war halt, wo ich dachte, okay, das passt richtig gut. Das ist halt so um und bei 4 bis 5 Minuten langsamer als Ammanns Bestzeit. Das ist eben bei den klimatischen Bedingungen anscheinend auch ein Tempo, was viele mitgehen wollen. Und ich hatte einen kurzen, ich sage, oder es gab so 2, 3 Momente innerhalb der ersten 10 Kilometer, wo ich dachte, okay, da könnte jetzt was passieren. Also, was mich wunderte, war, dass keiner von denen aus der, ich sag jetzt mal, aus der zweiten Reihe, Batoshir aus der Mongolei ist ja mal ganz
Ja,
gerne bekannt, gerade
genau.
der vorne wegläuft, aber eben auch so der Italiener, der in Paris zum Beispiel dann auch mal zwischenzeitlich fast eine Minute Vorsprung hatte. Also diese Läufer aus der zweiten Reihe, es hat sich keiner getraut, eben ein Tempo von der 205 Zielzeit anzuschlagen. Aber es waren halt immer wieder die Jungs aus Uganda und auch, ich meine, es war ein Getic aus Kenia, der immer mal wieder überlegt hat, gerade auch so in den ersten 1, 2, 3 Kilometern, um zu gucken, könnte sich eine kleinere Gruppe noch bilden vor der großen Hauptgruppe. Und da habe ich dann geguckt und da habe ich schon gedacht, geil, Amman, du machst es richtig. Du bist eben nicht der dritte oder vierte, der vorne mitgehen würde, sondern du guckst. Und ich glaube, es war Kilometer 12, meine ich nachher, wo dann wirklich auch 2 aus Uganda und einer aus Kenia vorne waren. Und die hatten bestimmt schon, das war so der einzige große Moment, wo ich dachte, okay, jetzt könnte es passieren. Da hatten sie so vielleicht 10, 12 Meter Vorsprung. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn du siehst, das sind eventuell sogar 3 Favoriten, die da vorne weggehen könnten. Aber er hat sich trotzdem ganz entspannt gehalten, hat sein Ding gemacht, ist immer genau in dieser großen Gruppe geblieben und hat sich dann eben auch an anderen orientiert und eben nicht an diesen kleinen Ausreißer, versuchen. Und dass das halt wirklich sehr überschaubar war, hat mir natürlich ein gutes Gefühl gegeben, weil ich dann immer wusste, okay, dann hat Amman dauerhaft diesen klaren Fokus, zweite, dritte, vierte, fünfte Reihe, konnte sich da echt zurückhalten und hat deswegen auch, glaube ich, immer wieder gute Verpflegungspunkte gehabt. Also er hatte hier und da mal, wie jeder, so ein bisschen Trubel, dass es da zu viel war, aber er ist eigentlich immer nicht aus der Gruppe nach vorne gelaufen. Er musste sich nicht sehr nach hinten fallen lassen, sondern er hatte immer sich ziemlich gut positioniert und ist dann auch immer sofort quasi von der Station wieder weg. Also dann direkt 3, 4, 5, 6 Meter nach links, hat sich dann, ja, man kann sagen, gewaschen und ist dann
Ja.
wieder weitergelaufen.
Ja, also dann vielleicht einmal zu diesen Verpflegungspunkten. Die waren halt enger sortiert als bei den Olympischen Spielen an selber Stelle. Für mich schon ein bisschen seltsam, weil ich meine, die Japaner wissen ja, wie Laufen funktioniert, ja. Also keine Ahnung, ob die Organisatoren da vom Tokio-Marathon involviert waren, das weiß ich nicht. Aber das war schon außergewöhnlich, ne? Also Philipp, du musst uns das allen gleich nochmal erzählen, wie das an diesen Tischen bei einer großen Meisterschaft zugeht. Aber das war ja ein großes Problem offensichtlich für Richard, weil er nicht so rücksichtslos und so körperlich an die Tische bei den Verpflegungsstationen ranlaufen möchte. Er hat ja nachher gesagt, er ist nicht der Typ dafür. Und wenn du dich da nicht gut bei fühlst, dann ist es halt so. Und im weiteren Verlauf des Rennens hat er da ja immer wieder 5 Meter verloren, 10 Meter verloren. Und dann ist das natürlich wahnsinnig anstrengend, wenn es halt ernst wird, da immer wieder hin. Ja, das macht ja was mit dir im Kopf und so weiter. Wobei es ja für mich bei ungefähr 10 Kilometern eine sehr, sehr schöne Szene gab, wo die beiden relativ weit vorne waren, sehr schnell ihre jeweiligen Flaschen hatten, ja, vor dem Feld laufen. Ja, und so diskutieren. Na, was hast du denn da? Ja, ich habe einen ganz schönen Jahrgang. Nee, ich habe noch ein bisschen mit Cola. Ja, ich weiß gar nicht, was die da geredet haben. Ja, die beiden laufen da so wie so ein entspannter Long Run am Sonntagmorgen. Ja, und reden miteinander. Was war das denn?
Und besonders gut war ja dann, wo dann, ich glaube, Amman hat das Gespräch ja dann so angefangen und dann hat Richard ein bisschen was zurückgesagt, Amman wieder, Richard wieder ein bisschen, und dann sind sie ja wirklich so gefühlte 10 Meter auseinander dividiert im Sinne
Ja.
von so, und jetzt können wir unser Pläuschen auch mal wieder auflösen, jetzt lassen wir die Traube mal wieder nach vorne durchlaufen, wir wollen ja hier nicht die Tempoarbeit machen, und ich
Überragende
glaube,
Szene.
was hatten Sie noch bei der Kommentation gesagt? Die wollen hier kurz einmal nach vorne für ein kleines Gruppenfoto oder irgendwie für so ein deutsches Klassenfoto oder irgendwie sowas. Ich so, geil. Und dann auch diese Minen von Richard und von Amman waren halt auch geil. Beide so ein bisschen am Lächeln. Also ich habe Amman vieles schon gefragt, aber das war jetzt noch nicht dabei. Aber ich bin noch mal gespannt, ob wir das auflösen, was sie da zueinander gesagt haben.
Wahrscheinlich vergisst man das wieder, oder Philipp?
Ich glaube, die wissen es noch. Also ich glaube nicht, dass das jetzt so, also das ist eine Situation, die sich einfach so aus dem Rennen raus ergeben hat. Und aber natürlich irgendwie trotzdem bemerkenswert ist, wenn du dann irgendwie diesen Moment nutzt und gefühlt die anderen gerade jetzt auch nicht den Fuß auf dem Gaspedal haben und du dann zu zweit da vorne erstmal weiterlaufen kannst. Ich glaube das schon, dass sie wahrscheinlich noch wissen, was sie gesprochen haben. Das wird jetzt wahrscheinlich gar nichts wahnsinnig Wichtiges gewesen sein, aber das ist ja trotzdem für sie in dem Moment, glaube ich, eine ja, angenehme Situation. Du weißt, okay, dein Teamkollege ist da, die beiden kennen sich jetzt ja auch schon lange. Und für die Momentaufnahme kurz nach Kilometer 10 gibt es das ja erstmal ein bisschen Sicherheit, wenn man weiß, bisher läuft es jetzt erstmal für uns beide so wie gewünscht, wie geplant. Und die nehmen dann das Momentum sozusagen auch erstmal mit. Es ist so, das ist was, wo man ja auch häufiger Fragen kriegt, jetzt, weil wir auch ein paar Leute jetzt aus der Intersport-Bubble Richtung Berlin-Marathon vorbereitet haben und letztes Wochenende eben bei diesem Urban Trail-Event in München auch ein Meet and Greet dabei war. Da gab es auch die Frage, wie ist denn das bei euch Profis? Das war natürlich wohlgemerkt noch kurz vor diesem Marathon, aber da war auch so die Frage, wie läuft denn so ein Rennen für euch Profis ab? Also zum einen sehr viel kürzer in aller Regel wie der Durchschnitt sozusagen. Und von außen mag das zwar dann immer so aussehen, gerade wenn es ein erfolgreicher Marathon ist, ob da immer alles super läuft. Ne? Das ist jetzt ein gutes Beispiel gewesen, wo wahrscheinlich beide sehr bei sich waren und erstmal alle auch nochmal registriert haben während des Rennens. Okay, bis hierher ist erstmal alles gut, wir haben soweit gut ins Rennen gefunden. Aber natürlich ist es auch so, dass du total viele Gefühlswelten auch als Profi, ich sage das jetzt hier bewusst mit Anführungszeichen, als Profi durchlebst und Richard hat das ja im Nachgang auch, finde ich, mit der Herausforderung bei den sehr engen Verpflegungsstellen auch nochmal ganz gut zur Sprache gebracht. Das ist natürlich auch bei Profis so, dass da total viele Phasen in einem Marathon durchlebt werden, die nicht alle sich nur geil anfühlen. Ja? Also und du das trotzdem irgendwie dann immer für dich kanalisieren musst und versuchen musst, da wieder zurück zu dir zu finden. Und deswegen genießt man, glaube ich, auch einen Moment, wenn der sich so ergibt wie bei den beiden zusammen bei Kilometer 10. Und weil du vorhin gesagt hast, Verpflegungspunkte. Mir ist es jetzt nicht mehr so ganz präsent gewesen, wie das jetzt bei den Olympischen Spielen in Tokio damals war, vom Aufbau her oder in der Umsetzung.
War auf jeden Fall, die Tische standen weiter auseinander.
Ja.
Und also es gab insgesamt, glaube ich, mehr Tische. Plus, ihr erinnert euch doch vielleicht noch, wir haben das ja hier auch, glaube ich, mehrfach besprochen, dass einer doch dann da diese Wassertische auch komplett abgeräumt hat.
Richtig, der Franzose,
ja?
Am Dunier.
Also Wasser ist ja sowieso, Benz, du hast es ja gesagt, eigentlich eher dafür da, dass man sich kühlt. Ne, weil die meisten trinken das ja jetzt nicht mehr, sondern haben ihre Verpflegung. Ja, das heißt, du willst schon deine Flasche haben, ja, Klammer auf, du willst die aber auch haben. Du willst sie nicht auf dem Tisch stehen lassen oder verlieren, ne, weil das eben auch jetzt entscheidend sein kann, ja, ob du eben da hinten noch dabei bist oder nicht dabei bist. Aber das Wasser ist ja eigentlich nicht mehr zum Trinken da. Und dann hat doch der, das Algerier, ne, der den ganzen Tisch abgeräumt hatte in Tokio Franzose, bei den Olympischen Spielen.
Franzose, richtig. Genau. Murat Amdouni, der dann da sich nicht so viele Freunde gemacht hat in der internationalen Laufbubble, sagen wir es mal so.
Ja, und ich fand auch, dass dann auch die Tische dann hinter die Nationentische erstmal hätte man weiter auseinanderziehen können, gerade weil sie immer wieder auch an denselben Verpflegungspunkten vorbeigelaufen sind aufgrund dieser Runden. Und dann eben auch direkt dahinter ja schon wieder direkt Wasser und die Sponges und Co. Also da hätten sie es einfach weiter auseinanderziehen können, was ja nichts geändert hätte an irgendeiner Thematik, sondern es wäre einfach entspannter für alle gewesen.
Ja.
Nichtsdestotrotz fand ich, gab es Gott sei Dank wenig richtig turbulente Szenen. Also es gab ja, soweit ich es im Kopf habe, nur den einen Sturz von Clayton Young und ich glaube, da ist ihm jemand in die Fersen getreten. Oder er selber hat sogar irgendwie jemanden hinten reingetreten. Auf jeden Fall an den Stationen selbst war es überschaubar und ich fand, dass sowohl Ammann als auch ich jetzt eigentlich richtig gemacht haben. Ammann hatte halt vorne immer relativ Position. Richard hatte sich hinten eben dann arrangiert und da ist halt ab und zu diese Gefahr, wenn er sowieso in so einer Riesengruppe, und die waren ja, glaube ich, bei Kilometer 10 waren sie ja wirklich noch, ich glaube, 50 Leute, dass er dann natürlich vorne gucken muss, wenn da so ein bisschen dann eine Tempoverschärfung kommt, gerade die ersten, die dann mit der Verpflegung schon durch sind, die ziehen dann das Tempo wieder an und er muss sich ja erst noch verpflegen und das ist ja eigentlich so ein Moment, wo es eben auch ein bisschen wo man ganz kurz eben aufpassen muss, außer man nimmt die Flasche und guckt erstmal, dass man beim Tempo dran bleibt, aber normalerweise, fand ich, waren die Positionen soweit erstmal in Ordnung, aber klar, dann musst du erstmal, gerade wenn du ganz, ganz hinten bist und sich dann das Tempo vorne schon wieder verschärft, musst du eben so ein bisschen aufpassen. Aber ich fand, das haben beide eigentlich super gelöst. Aber klar, wenn man da eher so ein Gentleman ist, da hat man schon ein bisschen schwieriger.
Ja, das ist aber genau, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Das ist noch auch vielleicht bemerkenswert, dass klassischer City-Marathon, nehmen wir von mir sogar Hamburg als Beispiel, weil wir das ja dann oft auch sehr nah verfolgt haben, auch weil Richard da ja schon gelaufen ist, Ralf. Es ist ja so, dass da natürlich so ein Elitefeld in aller Regel, wie gesagt, sehr viel kompakter ist als jetzt hier, in, auch wenn es hier nur 80, 90 oder 60 ist, ja egal, aber selbst wenn es 50, mitten im Rennen noch 50 beieinander sind, diesen Umstand hast du bei einem normalen City-Marathon, vielleicht Ausnahme Valencia, aber ansonsten hast du das eigentlich nicht. Valencia war bei mir so ein Erlebnis damals, gut, dann auch ein bisschen pandemiebedingt, wenig andere Option für Leute, die Marathon laufen wollten, da war das auch eigentlich fast zu dicht oder man musste die Verpflegungspunkte eben ein bisschen anders aufbauen, zu dicht, dass zu viele Leute gleichzeitig kompakt in so Gruppen waren, wo du teilweise echt Schwierigkeiten hattest, an die Tische hinzulaufen und es damals auch sehr viele Stürze gab. Hier ist es jetzt mit Stürzen Gott sei Dank glimpflich ausgegangen, aber es ist natürlich schon ein bisschen Aspekt, der so diesen Laufrhythmus stört. Nehmen wir jetzt Beispiel Hamburg oder Berlin, ist ja egal. Wenn du da natürlich in deiner Gruppe bist, dann reden wir vielleicht von 8 Leuten, 10 Leuten, das verteilt sich dann auf 6, 7, 8 Tische. Dann ist das relativ in aller Regel relativ gut anlaufbar und ohne große, ich sage es mal, Abbrems- und Beschleunigungsphasen bleibst du da so in deinem Rhythmus drin. Ja? Und genau der Punkt, den du gesagt hast, Benz, ist natürlich sinnvoll, ne? Dass du dann vielleicht auch manchmal erst eine Flasche aufnimmst, du nimmst die in der Hand mit, versuchst wieder einen Platz in der Gruppe zu finden und dann trinkst du. Da muss man auch sagen, bei internationalen Meisterschaften, kleiner Nachteil für uns Deutsche ist, dass Deutschland International Germany heißt und diese Tische sind alphabetisch aufgebaut. Das heißt, die, finde ich, immer schlechteste Option war, wenn du so mittendrin bist. Ne? Germany ist natürlich relativ mittig und entweder wenn du, sagen wir mal, Aserbaidschan bist, ja, dann ist dein Teamtisch, der ist ja ganz am Anfang irgendwo. Da kann man das auch noch für sich, finde ich, gut ansteuern, dass du dann eine Flasche holst und dann nach irgendwie möglichst ganz links rausgehst, so, dann kannst du an dem ganzen Trubel rechts von dir eigentlich vorbeilaufen. Wenn du USA bist, ist es auch noch okay, da kannst du von mir einfach links an den ganzen Tischen vorbeilaufen und relativ am Ende gucken, dass du da einmal einen Weg reinfindest, um deine Flasche zu bekommen. In der Mitte ist immer schwierig, weil dann sind die Leute, die ziehen dann raus, die schon ihre Flasche haben. Die anderen umgebenden Nationen müssen dann trotzdem da auch hin und so. Da ist halt immer am meisten Trubel. Und ich kann das schon in Teilen, glaube ich, verstehen. Also das, was Richard eben gesagt hat, dass er da sich einfach schwerer mit tut, dann irgendwo so bei sich zu sein und seinen Rhythmus zu finden. Auch wenn er ja, glaube ich, alle Flaschen und so weit bekommen hat. Aber genau, wenn du dann halt einen Ticken später bist oder am Ende von deiner Gruppe bist, das heißt, du bist immer in dieser Situation, dass du ein bisschen nachpressen musst, um wieder den Anschluss zu finden und so. Das ist natürlich auf Dauer, trotzdem muss man ja sagen, bei den Bedingungen und bei diesem Niveau, wir reden ja immer noch von der Weltmeisterschaft, ist das dann irgendwann wahrscheinlich schon so, dass es ein bisschen, ja, vielleicht auch mental am Ende immer so ein bisschen Körner kostet, ne?
Ja, also weil das Mentale danach dann für mich eine wesentliche Rolle gespielt hat. Ihr sprecht ja dann, Benz, als Trainer von Executen, ne? Also einfach das machen, was wir besprochen haben. Ist doch einfach, oder? Haben wir doch besprochen vorher. Ja. Aber dann kommt ja praktisch die, wie soll ich sagen, die mental für meine Begriffe jedenfalls herausfordernde Phase des Marathons. Nämlich irgendwas zwischen, ja, im Prinzip ja Kilometer 5 und sagen wir mal grob 30. Du rennst halt einfach deinen Stiefel runter. Du versuchst, dich irgendwie gut zu verhalten. Du versuchst, aufmerksam zu sein. Aber du versuchst ja auch irgendwie, ja, was ist das, in so ein Mantra reinzukommen, ja, ohne jetzt phlegmatisch zu werden. Denn die Phase muss einfach rumgehen. Jeder weiß, okay, hier passiert jetzt relativ wenig die nächsten 15 Kilometer, weil die Gruppen haben sich gesettelt. Ja, du bist da, wo du bist, hoffst, dass nichts mit deinem Körper passiert und dass keiner durchdreht. Ne? So, und das stelle ich mir wahnsinnig anstrengend vor, weil ja eine Unruhe in dir entsteht. Und wenn wir uns ja das Ding jetzt nochmal angucken, so in der Nachbetrachtung, es war ja nicht bis Kilometer 30, das war ja bis Kilometer 40. Ja, aber bei Kilometer 38 waren es, glaube ich, noch 15 oder 18 Leute. Das ist ja eine Riesengruppe für so spät im Marathon, ne?
Und ich glaube, das ist genau das, was du sagst, wo sich jeder schon mal überlegen kann, auch so im Sinne von Pro-Tipps, die wir heute geben können für die anstehenden Herbstmarathons, ob es jetzt nach Ausstrahlung ja in 2 Tagen der Berlin-Marathon ist oder weitere Herbstmarathons, dass man sich überlegen kann, okay, was mache ich genau in dieser anstrengendsten Phase? Und ich weiß noch, dass meine Frau zu mir vor ein paar Jahren sagte, damals war eine meiner ganz großen Ziele eben das erste Mal unter einer 2 Stunden 30 zu laufen. Und ich weiß noch, sie sagte, bei Kilometer 5, hat sie gedacht, scheiße, das wird halt gar nichts. Warum? Weil ich so konzentriert nur nach vorne geschaut habe. Ich habe nicht nach links, nicht nach rechts geschaut. Sie sagte, so hat sie mich noch nie gesehen, weil ich halt einfach wirklich starr nach vorne geguckt habe und Wie du sagtest, Ralf, eigentlich ist bis Kilometer 30, wie man ja auch immer sagt, dann fängt erst die zweite Hälfte an. Bis dahin muss man sich gut fühlen. Und ich glaube, ich habe so ein Zitat von Richard im Kopf nach seinem ersten Marathon, wo er sagte, von wegen, alle, die sagen, muss ich bis Kilometer 30 fühlen, labern Bullshit. So, das, und das finde ich super, weil genau das ist das. Man muss sich nicht gut fühlen bei Kilometer 5 oder bei Kilometer 10. Natürlich ist es toll, aber ich glaube, dieser Moment, wenn man realisiert, man ist konzentriert, es fühlt sich schon anstrengend an, aber man darf natürlich nicht über diesen gewissen Punkt hinaus sein. Und trotzdem war das eben auch die Aufgabe, die ich Amma mitgegeben habe, immer das Feld im Blick zu haben, immer zu schauen, was ergibt sich, welche Tempowechsel passieren dort. Beurteil jedes Mal, ob du mitgehen musst oder ob du sie kurz laufen lassen kannst. Und bitte cover kein, also ne, don't cover the move, habe ich immer gesagt, wenn es nicht wirklich ernsthaft wird. Und das hat er halt genauso sich dauerhaft angeschaut. Und man hat halt gemerkt, so gerade diese wichtigen 1,5 Stunden in der Mitte war er so fokussiert und konzentriert. Und da kommen wir ja gleich zu, hinten habe ich ihm gesagt, du darfst frühestens bei Kilometer 39,5 darfst du selber einen Antritt machen, wenn du dann dich danach fühlst, weil dann ist dieser einzige kleine Anstieg. Und ich glaube, da war eben auch die Strecke sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr dankbar für, weil es eben nicht wie in Paris riesengroße Gefälle, Unterschiede gab. Es war jetzt nicht, dass man sagt, okay, da gibt es Gefahrenstellen, sondern nachdem man aus dem Stadion raus war, waren es eigentlich ungefähr 37 Kilometer, die einfach top flach waren. Ja, die Wendepunkte, da musste man so ein bisschen gucken, die Verpflegungsstation, aber das waren die einzigen Dinge. Und das heißt, die Aufgabe, die ich einmal gegeben habe, war, hältst dich zurück, egal was kommt, frühestens bei diesem einzigen kleinen Anstieg, der wieder Richtung Stadion führt, darfst du etwas machen. Und ja, und bis dahin hatte er halt jede 2 Kilometer ungefähr dann die Aufgabe, sich vernünftig zu verpflegen, sich zu waschen und sich runterzukühlen. Und ich glaube, das wäre nochmal abschließend auch zu dem Thema vorhin ein super Tipp fürs Wochenende. Die Temperaturen sollen ja auch relativ warm werden jetzt, zumindest Stand heute. Wir nehmen am Mittwoch auf und Leute, egal wie voll es an der Verpflegungsstation ist, lasst keine aus, kühlt euch runter, nehmt eure Verpflegungsstation mit und macht es genau wie Amman in Tokio. Und ich glaube, dass das halt eben dann der Schlüssel zum Erfolg war bei ihm, dass er sich dauerhaft halt mit Aufgaben beschäftigt hat, sich runtergekühlt hat und trotzdem halt diesen Fokus nach vorne gerichtet hat und diese Aufgaben auch im Kopf hat und dann natürlich noch irgendwelche Mantra, was er sich dauerhaft vorgegeben hat, aber das sind halt so Dinge, die dann auch sich im Laufe des Rennens immer wieder ergeben. Aber ich glaube, wenn man weiß, welche Aufgaben man im Kopf hat, woran man sich zu halten hat, dann ist es dann doch schneller rum, als wir als von außen vielleicht zu betrachten vermögen.
Beim Mantra muss ich nochmal eben einhaken, weil ich das ja ganz spannend finde. Wenn man schon mal lange Ausdauersport gemacht hat, ich bin ja, wie ihr alle wisst, noch nie so lange gelaufen, werde es auch nicht machen, aber eine halbe Distanz Triathlon dauert ja noch einen Tacken länger. Man muss ja irgendwas denken, weil ich sage immer, ich kann ja nicht denken. Ja? Das ist aber die Kunst, ja, ne? Also möglichst nicht zu denken, ja, sondern ein Mantra vor sich herzusagen, ja. Die Hanna Sisters haben Musikstücke vor sich hingesungen. Ja, ich könnte mich gar nicht konzentrieren und darauf überhaupt reflektieren. Was singe ich denn jetzt? Ja, da wäre ich schon raus, glaube ich. Ja, womit beschäftigst du dich, Philipp, wenn es so lange einfach stumpf dahin geht?
Na, ich habe schon auch, ich habe schon immer versucht, natürlich, Ziel ist irgendwie bei sich zu bleiben, aber ich habe schon auch immer versucht, so ein bisschen zu analysieren, wie geht es so deiner Umgebung, sage ich jetzt mal. Also schon immer ein bisschen geguckt, manche Kollegen kennt man vielleicht auch oder auch Konkurrenten in dem Falle, wie verändert sich das über das Rennen? Also du kriegst ja auch mit, Stichpunkt Verpflegungspunkte, wie läuft es bei den anderen so? Kriegen die das hin? Kriegen die das nicht hin? Ich erinnere mich auch an ein Reel, was mir irgendwie auf meiner For You-Page war, scheinbar vom kenianischen Verpflegungspunkt, wo es einmal ein bisschen turbulenter war, wo, glaube ich, die ganze Flaschenaufnahme nicht so erfolgreich war. Da stand nur irgendwie so drüber geschrieben, Chaos at Canyon, was weiß ich, Canyon Teams Table oder irgendwie sowas. Und da ist alles Mögliche durcheinander geflogen. Also versucht natürlich mitzunehmen, wie funktioniert das bei den anderen? Wie können die ihr Rennen exekuten? Verändert sich irgendwie deren Schrittfrequenz? Atmen die plötzlich anders? Haltung etc. Also ich habe schon immer versucht, ein bisschen reinzufühlen, natürlich, okay, wie geht's dir gerade so? Bestenfalls natürlich gut. Man muss sich gegenüber natürlich versuchen, das immer alles schön zu reden, dass alles super ist und alles so, wie es auch laufen soll. Gleichzeitig versucht man natürlich ein bisschen zu gucken, weil irgendwann weißt du, da wird der Moment kommen, wo es vielleicht ja dann eine entscheidende Situation geben wird, bezogen auf deine Gruppe oder natürlich aus Amanals Sicht bezogen auf den Ausgang des Rennens. Und da versucht man natürlich ein bisschen zu analysieren, mit wem muss ich womöglich rechnen und mit wem vielleicht weniger oder wer hat scheinbar schon irgendwelche Probleme, auch wenn es dann darum geht, dass man irgendwelche Spitzen oder so setzt. Und ich fand immer, dass das eigentlich einen relativ gut beschäftigt hat. Und man darf auch nicht unterschätzen, diese 5 Kilometer Verpflegungspunkte, die kommen natürlich bei jemandem wie Amanal und Richard relativ schnell, ne? Also ich meine so, jetzt nehmen wir mal das Tempo jetzt, Siegertempo ungefähr hier knapp unter 2:10, da reden wir trotzdem noch von Durchschnittstempo 3:05. Ja, da reden wir von unter 15:30, ja, oder bis du dann deine Flasche hast, bis du das mal getrunken hast, dann schon wieder 1 Kilometer weg, so ungefähr, dann suchst du einen Platz in der Gruppe und dann hast du, wie gesagt, relativ viel, ich früher versucht habe aufzusagen, zu analysieren und dann hast du schon wieder 3 Kilometer weiter, dann kannst du dich schon seelisch und moralisch darauf einstellen, dass es gleich wieder das Hauen und Stechen losgeht, um eine Flasche so und auch Kühlung. Von dem her, ich fand immer, dass das relativ schnell rumgeht. Ich hatte selten in einem Marathon wahnsinnig viel Zeit, wo ich dachte, jetzt weiß ich gerade gar nicht, wie ich mich gedanklich beschäftigen soll. Und genau in diesem Fall, den ich jetzt nicht so oft hatte wie die beiden Jungs, weil ich eben nicht so gut war wie die. Also ich meine, das ist eben nochmal ein besonderes Szenario, weil es kann in einem City-Marathon, kann es natürlich auch, gerade wenn du vielleicht kein so tolles Rennen hast ab einem gewissen Punkt, da kann es schon eher Momente geben, wo du so Längen hast, die du mental überbrücken musst, weil du vielleicht aus einer Gruppe rausfällst. Und das ist ja hier, wie gesagt, bis, was hatten wir gesagt, kurz vor Ende ja noch mit um die 50 Mann so ungefähr, was 30 oder ich weiß gar nicht, wie lange waren die noch so groß zusammen? Nee, bei 30 waren es schon deutlich weniger, aber dann.
Ja, trotzdem, aber bei 38, Benz, hilf mir, waren es 15 Leute oder 18 Leute.
Ja.
Ja, also ich meine, dass.
Das ist die viel ersten, für so eine Phase im Rennen.
Ja, klar.
Ja. Also ich glaube, so Halbmarathon waren es irgendwo zwischen 40 und 50 noch. Und dann waren es, also bei 30 ging es dann so langsam los, dass die ersten Favoriten oder Mitfavoriten wie Teferi und auch welche aus Äthiopien und Co. rausgefallen sind. Und ich glaube, es waren wirklich, also bei 38 waren es auf jeden Fall noch 12, meine ich.
Ja, das ist ja schon auch immer noch eine Menge an Leuten, die du im Blick haben musst oder solltest so. Und also ich glaube, dass man da gedanklich ganz gut erstmal noch zu tun hat. Und ich übrigens, ich glaube, dass Amanal das Training in Kenia dahingehend, glaube ich, auch helfen kann, weil er immer in einer großen Trainingsgruppe trainiert. Übrigens auch mit Leuten, die natürlich auch schon ein bisschen was gerissen haben. Und ich glaube, dass das insofern auch ein Vorteil sein kann. Natürlich, wie gesagt, Verpflegung und so erfolgt dann natürlich komplett anders, eben aus dem Auto raus, aber laufen in einer Gruppe und wahrnehmen, also diese ganzen, was ich gesagt habe, diese ganzen Einflüsse und Analysen, das machst du, glaube ich, automatisch oder automatischer, wenn du regelmäßig in so einer 20-30-Mann-Gruppe trainierst, weil es gab zumindest Phasen, wo ich auch ab und an in dieser Gruppe mittrainiert habe, zu der Zeit mit Renato. Ich will jetzt nicht sagen, dass ja jedes Training Wettkampf ist, das ist es natürlich nicht, aber trotzdem ist es so, es ist eine sehr performante Trainingsgruppe, nennen wir es mal so, und da könnte es hier und da schon auch mal vorkommen, dass es hinten raus ein bisschen zur Sache geht, wenn noch so 4, 5 von den Jungs, von den Fitteren noch beieinander sind, und ich glaube, das ist für sowas tatsächlich gut, nicht, dass sie sich im Training abschießen, aber da kriegst du ja trotzdem, willst du ja vielleicht gucken, ich habe mich am Ende vielleicht noch am besten gefühlt, wenn wir zu 5 dann finishen, und ich glaube, dass du da dieses Aufmerksam und dieses Analysieren deiner Mitläufer, dass du das da sehr gut schon schulst.
Und da ich ja unsere Community kenne, sind die natürlich alle sehr aufmerksam geworden, als Amanal erzählt hat, wie das mit dem Ministry-Gel so funktioniert, ne, und der Koffeinkette und so weiter. Ja, Philipp, du erinnerst dich, wir waren ja mit Sebi Kienle in Rot am Stand, ne, weil zu dem Zeitpunkt hat Sebi Kienle ja noch für die gearbeitet. Und da war ja schon die Diskussion, launchen die jetzt dieses Produkt? Und die hatten, glaube ich, keine Zulassung. Ne? War irgendwie Kölner Liste noch nicht, ich weiß nicht, aber es ging halt nicht an dem Wochenende. Aber er hat ja schon annonciert, Leute, da kommt was, ja, das könnte wirklich ein Gamechanger sein. Ja. So, jetzt Benz, du, was ist der Hintergrund? Was habt ihr gemacht und was passiert, wenn so eine Flasche dann nicht da wäre?
Vielleicht nochmal das Wichtigste auch. Wir haben ganz explizit auch über die Vorerfahrungen gesprochen aus den letzten Marathons. Wir haben uns angeschaut, was in Paris gut und schlecht lief, was in London jetzt zum Beispiel auch noch hätte optimiert werden können und Co. Und eine Sache war dann eben, dass Ammann sagte, ja, er fängt erst an mit der Verpflegung bei Kilometer 10, weil er einfach am Start noch ein Gel zu sich nimmt und dann eben sagt, bei Kilometer 5 braucht er es noch nicht, er ist dann, ich sag jetzt mal, noch satt. Und gesagt, alles gut, ändern wir. Also, okay. Und ich so, ja, es
Ist
ist halt
super,
genau
aber machen
dieses,
wir anders.
genau, akzeptiert, aber nee, und das war halt eben sowas, wo er eben dann auch gesagt hat, okay, nee, macht Sinn, weil ich auch sagte, diese Studienlage ist immer mehr ja auch nachgewiesen, dass eine kontinuierliche, dauerhafte Kette, nicht nur von Koffein, sondern eben der Kohlenhydrate, also dass man immer häufiger eher ein bisschen weniger zu sich nimmt, ist halt nochmal besser für die Verdauung, für die, für den Leistungserhalt und eben auch was diesen Blutzuckerspiegel angeht. Also das heißt, wenn wir ein Gel zu uns nehmen und man sich im besten Fall, weil der Magen es verträgt, auch ein 40 Gramm Kohlenhydratgel rein quetscht und zwar innerhalb von 5 Sekunden und das nächste eine Viertelstunde später, dann kann man das mal hochrechnen, dann wird man da sogar auf über 150 Gramm Kohlenhydrat die Stunde kommen. Nichtsdestotrotz hat man eben diese Peaks drin. Das heißt, der Blutzuckerspiegel steigt, danach fällt er wieder ab und da habe ich eben mit Amann auch besprochen, es ist wichtiger, dass er eben dauerhaft sich eben jede paar Minuten verpflegt, deswegen auch die Flasche nicht zu so schnell wegwirft, auch mal ein Gel sich dann zum Beispiel aufteilt. Und da haben wir eben geschaut, dass wir eine langanhaltende Kette haben, die eben immer wieder auch diese Koffeinzufuhr mit dabei hat, aber eben das so getimt, dass er eben dauerhaft eine gute Energiezufuhr hat. Und da wäre es natürlich schon ärgerlich, wenn eine Flasche nicht dabei wäre, aber weil man eben so viele kleine Abschnitte hat, wäre es dann auch mal okay. Viel schlimmer wäre es, wenn man sagt, man macht jede Viertelstunde nur ein Gel und dann ist quasi erst in der Viertelstunde das nächste. Und dann ist es natürlich ein größerer Ausfall, den man hat. Das heißt, wenn man die Chance hat, jetzt auch für sich selber eben bei den nächsten Marathons lieber ganz viele Stationen mitzunehmen. Und ich weiß eben auch bei den amerikanischen Marathons ist jede Meile zum Beispiel eine Verpflegungsstation in New York. Ist perfekt. Das heißt, man nimmt jede Meile was mit und muss dann eben auch nicht den, ich sag jetzt mal, den Magen überfordern. Aber auch da, je früher man anfängt, desto besser, weil irgendwann macht der Magen hinten raus auch dicht, und dann kommt es eben auch teilweise gar nicht mehr an, auch wenn man wissenschaftlich nachgewiesen hat, dass eben das sogenannte Rinsing, also nur allein durch die Rezeptoren im Mund, dass eben auch das Spülen noch etwas bringen kann, ist es
Also
halt
spülen
trotzdem
mit Kohlenhydratlösung, ne? Darum geht's, ne?
genau, genau,
Ja.
richtig. Und dass man dann eben hinten raus trotzdem aber einfach eventuell gar nichts mehr aufnehmen kann, weil einfach dann doch sich zu viel Laktat aufgebaut hat, irgendwie dann das Gesamtsystem einfach auch gesättigt ist, dass man dann eben einfach frühzeitig anfängt. Und das haben wir bei ihm halt genauso geplant. Und das heißt, wir haben in den Tagen vorher schon darauf geachtet, dass er immer wieder eine Flasche Wasser bei sich hatte. Das ist, glaube ich, einer der großen Punkte, die jeder auch machen kann. Wenn es heiß wird, dann ist es nicht im Rennen nur, sondern man hat die Aufgabe, sich vorher eben den ganzen Körper eben mit Wasser zu versorgen, dass man eben während des Rennens und also ich bin mir sicher, dass Amann 4 bis 5 Kilogramm Wasser während des Marathons ausgeschwitzt hat. Und wenn man dann schon mit nicht 100% aufgefüllten Wasserspeichern reingeht, ist das eigentlich schon der erste Fehler, den man gemacht hat. Und dann aber zusätzlich eben jede Station mitnimmt mit Wasser, Kohlenhydraten, Koffein und da auch darauf achtet, wie viel kann der Körper vertragen, weil es gibt Personen, die trinken mehr oder nehmen mehr Koffein zu sich. Manche vertragen es auch nicht so gut. Magenverträglichkeit ist da wieder ein Thema. Und ich glaube, viele kennen es, wenn man zu viel Kaffee getrunken hat, dann hat man einen richtigen Zappelphilipp. Und ich glaube, da kann Philipp auch noch mal zu erzählen, wie du das vertragen hast. Aber bei Amann wusste ich
Ja.
eben auch, zu viel Koffein ist dann auch nicht gut, weil dann kann es eben auch genau in die entgegengesetzte Richtung wirken.
Coffee Lover, du bist dran.
Ja, also das ist mit dem Koffein ist natürlich auf jeden Fall was, hängt auch, glaube ich, total stark ab, wie viel du im Alltag schon konsumierst. Also ich glaube, es ist unstrittig natürlich, dass Koffein leistungssteigernd ist, aber wenn du jetzt, Stichpunkt, die Folge kommt diesen Freitag ja raus, kurz vorm Berlin-Marathon, und finden sich da jetzt Leute inspiriert fühlen von unseren Ausführungen hier, zu sagen, Mensch, du, also wenn das bei Amanal funktioniert hat, dann sollte ich das, glaube ich, auch machen. Dann würde ich empfehlen, vielleicht jetzt nicht unmittelbar 2 Tage später, am Sonntag, wenn man sonst sonst gefühlt nur Pfefferminztee trinkt. Das muss man im Training wirklich üben und sich auch dran gewöhnen, damit der Magen und all das auch mitmacht. Oder dass du auch so vom, unabhängig mal vom Magen, wie du schon sagst, dass man das irgendwie so kanalisieren kann, ne? Dass du nicht so das Gefühl hast, du bist jetzt hier auf irgendwie auf Speed oder sowas und weißt gar nicht wohin und hast zwar das Gefühl, du kannst Bäume ausreißen, aber irgendwie, man fühlt sich dabei unwohl. Nee, das muss man natürlich im Training testen. Ich bin jetzt, glaube ich, generell ein koffeinaffiner Mensch. Das ist, glaube ich, jetzt kein Geheimnis, einfach weil ich auch sehr gerne Kaffee trinke. Aber,
das ist auch übrigens ein schönes T-Shirt, solltest du nochmal drüber nachdenken. Koffeinaffin. Finde ich eigentlich ein sehr schönes T-Shirt. Schneide ich raus, ist eine zu gute Business-Idee.
aber ich war jetzt auch zu meiner leistungssportlichen Zeit jetzt auch nicht super hoch im Wettkampf selber. Also ich habe mir morgens schon, um irgendwie so in die Gänge zu kommen. Man steht ja dann vor so einem Marathon nicht ganz so früh wie die Langdistanz-Triathleten, aber immer noch relativ zeitig auf, was jetzt nicht unbedingt 1:1 mit meinem Biorhythmus übereingeht. Aber deswegen da natürlich schon mal doppelter Espresso. Ich glaube, ich habe schon 2 doppelte Espresso getrunken, bevor ich beim Marathonstart bin. Im Rennen selber habe ich aber erst später damit angefangen. Nicht zu spät, da hatten wir, glaube ich, in einer anderen Folge auch schon mal länger drüber gesprochen. Das dauert auch bei Koffein ja eine gewisse Zeit, bis das dann irgendwo im System ankommt. Aber ich hätte gesagt, ich vom Start bis Mitte des Rennens erstmal normal einfach nur Carbs und dann so bei Halbmarathon und Kilometer 30 habe ich meistens nochmal eine größere Menge Koffein eingenommen.
Leute, es ist 7:10, ja, und wir reden hier über Koffein. Warum bin ich hier überhaupt schon, ja? Also, so.
Also ich war heute Morgen auch schon sehr koffeinaffin.
Ja, genau, so sieht es nämlich aus, ne? So, dann kommen wir doch jetzt mal zum spannendsten Teil, ja. Der Coach, der Fernseher und der Athlet, ja. Wir sind bei Kilometer, sagen wir mal Kilometer 38, ja. Und jetzt wird es langsam spannend. Ich war wirklich überrascht, dass es eigentlich ja überhaupt keine wilden Attacken gab, sondern dass es ja so ein Ausscheidungsrennen war. Ne? Es war immer wieder einer, der nicht mit konnte. Es war mal eine Verpflegungsstation, leider eben auch bei Richard. Ja, es war mal eine Kurve. Es war mal eine kleine Unachtsamkeit, keine Ahnung. Ja, es waren wahnsinnig viele Leute an der Strecke. Klar, haben wir ja alle erwartet, haben alle gehofft. Ja, logischerweise auch, dass es geil wird. Feiertag übrigens, wir haben ja gesagt, ne? In Anerkennung der älteren Generation, ne, dürft ihr jetzt auch nochmal eben machen, ne, so, du bist ein geiler Typ oder so, auch ein schönes T-Shirt. Und jetzt du, Benz, ne?
Also ab Kilometer 30 habe ich gedacht, jetzt geht's auch mental richtig geil bei Ammann vorwärts, weil er halt gemerkt hat, es ist halt wirklich, sie halten das Tempo und es ist einfach Last Man Standing. Und das war halt so grandios für ihn, glaube ich, auch, weil er realisiert hat, dass immer mehr Leute hinten rausfallen und er einfach nur dranbleiben muss und dann die Ziele, die wir uns gesetzt haben für ihn, immer mehr erreichbar werden. Und ich glaube, ab dem Moment hat er realisiert, wenn er jetzt die letzten paar Prozente, die er sich noch aufgespart hat, dazu nutzt, um eben einfach nur nach vorne zu schauen und einfach dran zu bleiben in der Gruppe, dass das natürlich wahnsinnig ist. Also es gibt so diesen Satz, taking souls. Der ist, finde ich, grandios in diesem Moment gewesen, weil er halt gemerkt hat, okay, die Leute, die hinten rausfallen, die geben ihm wieder Stärke. Und natürlich bin ich mir sicher, hat er in dem Moment gedacht, als Richard hinten rausgefallen ist, scheiße, so mein Buddy, so, keine 20 Kilometer oder 25 Kilometer vorher haben sie noch nett gesprochen. Aber als Richard natürlich rausfällt, hat Ammann auch gedacht, okay, wenn Richard jetzt sogar schon rausfällt, dann geht's jetzt hier gleich wirklich auch zur Sache. Und wie du schon sagtest, Ralf, es gab keine großen Attacken. Es gab eigentlich nur, das gleiche Tempo wird weitergelaufen. Und ich meine, die sind eine 1:05:20 im Halbmarathon durch. Nachher die Zielzeit war eine 2:09:48. Das heißt, die sind in der zweiten Hälfte ungefähr 30 Sekunden schneller gelaufen. Das heißt, sie hatten halt wirklich, oder es waren 45 Sekunden, aber trotzdem wusste Ammann zu dem Moment ja natürlich noch nicht, wie es ausgehen wird, aber er hat einfach weiter konsequent das Tempo gehalten und dann die einzige Attacke, die er auch, wie ich fand, extrem gut gesetzt hat, und zwar ganz entspannt. Also er hat das Tempo nur um so ein paar, ich sage jetzt mal, um so ein paar Schritte erhöht und trotzdem hat er dort wieder die Gruppe von, das ist von 12 auf 7, auf 6 reduziert und in dem Moment ging es richtig los. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt sind wir schon in diesem riesengroßen Ziel, was wir uns gesetzt hatten, Top 8. Das war so, okay, damit hast du so viel schon erreicht, auch langfristig, was so die Anbindung zur Bundeswehr angeht und Co. Das wäre natürlich grandios, ein Olympiakaderstatus wäre möglich und so weiter. Und dann sind es auf einmal immer weniger, auf einmal waren es nur noch 5. Und ich sag's euch, mein Handy hat geglüht. Top 8, Top 6, Top 5. Und dann war es natürlich so, auch da hätte ja noch was passieren können, weil es ja eben dann doch noch eben die 2 Kilometer ungefähr sind. Und dann passierte halt weiterhin gar nichts. Und wie Ralf sagte, es passierte halt weiter einfach, es war einfach so, und auf einmal fiel doch wieder einer raus und doch wieder einer raus. Und als dann der Moment kam, ich glaube, es war wirklich so Kilometer 41, waren sie einfach mal zu dritt. Und ich so, wir reden hier gerade über eine Medaille. Und ein Kumpel von mir, der wirklich auch eine ganz tolle Vor-Ort-Unterstützung war, es ist Dr. Christian Thiele, der war in Tokio im Stadion und die hatten halt nur diese ganz, ja, kleine Leinwand für ihn als Zuschauer. Der hat ihn halt dauerhaft nur gesehen und sagte, was passiert da? Was passiert da? Und dann hatte er mir beim, ich glaube, Kilometer 10 ein Foto geschickt, Platz 3 an meiner Betas, also nehmen wir. Und nachher schrieb ich ihm nur, warte mal ab. Und dann war es halt dieser Moment, wo die zu dritt in Richtung Stadion liefen und dann wirklich dieser Moment, wo ich Amman als Blick gesehen habe, wo Amman wusste, okay, jetzt kommt gleich eventuell eine Art Sprintentscheidung. Amman muss etwas probieren, weil er halt nicht wieder etwas haben möchte, wo er ausgesprintet wird. Und dann nimmt sich Amman das Herz in die Hand, läuft als erster in die Katakomben rein, wo er nochmal ein relativ starkes Gefälle war. Und dieser Moment, den hat Christian auch nachher so geil geschrieben, dann kommt er allen Ernstes der Amman als erster um die Ecke ins Stadion. Er sagte, er konnte es nicht glauben. Und ich, also zu Hause habe ich schon meine ganze Wohnung hier zusammengeschrien. Und ich dachte, und dann passiert es ja, dass er auf die letzten 350 Meter ins Stadion kommt und er noch ganz kurz einen Blick hatte, wo er realisiert, er ist der Erste auf der Bahn und da hat man es ihm noch nicht angesehen, dass er all out geht. Und dann geht er in die letzte Kurve und dann haben sie ja schon den Italiener Ayoni abgeschüttelt. Und ich wusste zu dem Moment, dass der Simbu hinter ihm ist und der ist halt eben auch ein sehr, sehr guter Läufer. Also ich glaube, in Paris ist er in die Top 5 auch gelaufen, war sehr, sehr lange auch in der Führungsgruppe dabei. Da wusste ich, den darf man noch nicht abschreiben. Aber in dem Moment, wo Amanal als Erster mit so gefühlt einem halben oder einem Schritt Vorsprung auch auf die Zielgerade geht. Da habe ich auf einmal ganz kurz gedacht, was ist hier, wenn er das Ding wirklich nach Hause bringt? Was ist, wenn er es wirklich schafft? Und dann geht er auf diese Zielgerade. Es waren ja, glaube ich, nur es waren diese 80 bis 100 Meter. Und also ich kriege jetzt gerade schon wieder so krass Gänsehaut, weil Amanal hat dieses Herz so in die Hand genommen. Er hat sich so getraut, es genauso zu machen, wie wir uns das überlegt haben. Und ja, man kann darüber sprechen, dass er sich ein- oder zweimal zu viel umgedreht hat. Aber im Nachhinein wäre es doch viel schlimmer, als wenn er sich nicht umgedreht hätte und er von hinten übersprintet worden wäre und so eine Art Überraschungsmoment gehabt hätte. Und ich glaube, in dem Moment sind einfach nur ganz tief sitzende Instinkte, die reinkicken. Da kann man so viel darüber sprechen, wie man möchte vorher. In dem Moment, und man hat es an seinem Gesicht gesehen, er hat das komplette Gesicht verzogen. Er war einfach völlig am Limit. Und dann kommt dieser Moment und ich habe es gesehen, gefühlt, dass es eventuell nicht gereicht hat. Ich bin quasi genauso zusammengebrochen wie Amanal. Und es war super, super schade, dass er nicht den Weltmeistertitel nach Hause gebracht hat. Was ich eigentlich mit am traurigsten fand, war nachher, dass sie auf der 100 Meter Zielanlage gefinisht sind und man überhaupt diese Differenz von 0,03 Sekunden überhaupt noch auseinander dividieren konnte, weil es genau diese Ziellinie war. Und ich weiß nicht, Ralf, auf der Straße hätte man es rausdividieren können? Ich weiß es nicht. Hätte es geteiltes Gold gegeben? Vielleicht. Aber
Nee,
es war
es gibt
natürlich
da die
schade.
Regel, es gibt da, also erstmal ist natürlich eine Silbermedaille Wahnsinn, ja, wenn wir dir das letzte Woche gesagt hätten, hättest du gesagt, nee, pass auf, ihr fangt jetzt hier an zu träumen oder so, ja, ist ja klar. Als sie dann da runterlaufen, nochmal, ja, Philipp, du weißt, was das heißt, wenn du beim Marathon diese scheiß Rampe da runterrennst, weil die ist
Ja,
relativ
ja.
steil und er beschleunigt da und da hat er ja schon die Zähne zusammengebissen, ja, weil das hat wahrscheinlich brutalst möglich wehgetan. Aber du rennst ja um dein Leben da, ist ja klar.
Klar.
Ja, kurzer Flashback. Rom, Halbmarathon, EM. Ähnliche Situation. Was passiert? Amar tritt auf die Innenkante, ja, wo er sich ja den Knöchel brechen kann. Ja, also was für ein Drama, bitteschön, hat der denn uns allen schon geliefert? Und dann kommt halt die Nummer hinten, ja. Also erstmal, natürlich ist das schade, natürlich ist es anders, Weltmeister oder Silber, müssen wir auch nicht diskutieren. Wir haben eben über Aufmerksamkeit gesprochen, können wir vielleicht gleich noch ein Wort zu verlieren. Die ist schon mega, das hat aber noch mit was anderem zu tun, nämlich mit den unfassbar geilen Interviews, die Amar gegeben hat, anschließend. Aber es ist natürlich schon was anderes, ob da steht Silbermedaillengewinner oder Weltmeister, müssen wir gar nicht diskutieren, ist ja klar. Die Regeln geben das nicht her, dass man zwei Mann auf die Eins setzt, weil,
Frage wäre aber
ja.
tatsächlich, was wäre, wenn es kein klassisches, also klassisch im Sinne von traditionell, so wie ganz früher hier Marathon-Tour und im Stadion
Ja.
finishen, wenn wir ein modernes Setup gehabt hätten wie in Paris, hättest du es ja nicht auseinander tüfteln können, oder? Also ich meine,
Doch, natürlich, da steht ja genauso eine Zielfotografie.
okay,
Ja,
ja,
also da steht eine Zielfotografie wie im Stadion auch. Das hätte da gar nichts verändert.
okay.
Ich habe ja das Beispiel schon mal genannt. Das war eben auch in Tokio 1991. Das ist eine ganze Weile her. Ich kann mich da aber leider noch sehr gut dran erinnern, weil ich da im Stadion gesessen habe. Da war Taifun und da sind die beiden Geher gemeinsam Arm in Arm über die Ziellinie gegangen. Ja, Arm in Arm. Gleiche Trainingsgruppe, gleiches Land. Ja, die sind Arm in Arm da drüber gegangen, ja, Sowjetunion damals, und die haben ein Zielfoto gemacht. Ja, also da war ja die Intention der beiden Geher war ja, wir
Klar.
wollen gemeinsam über die Ziellinie gehen. Ja, die Regeln geben das nicht her. Und ich muss auch noch was anderes sagen, weil die Diskussion habe ich ja jetzt auch sowohl national als auch international gehört, verfolgt und so weiter. Es war ja keine Tausendstelentscheidung. Weil es gibt ja die Tausendstelentscheidung in der Leichtathletik. Es ist eine Zehntelentscheidung. Es ist eine Hundertstelentscheidung. So, wir haben jetzt am Ende drei Hundertstel. Ja, schneller Dreisatz. Ja, runtergerechnet, es ist ja erkennbar. Es ist ja nicht nur auf einem vergrößerten Zielfoto, das habe ich ja bei uns in der Story gepostet, könnt ihr euch nochmal angucken, sondern auch bei diesem, wie ich finde, unfassbar geilen Foto, das die Fotografen ja inszeniert haben, von oben auf die Ziellinie haben wir auch bei uns in Post drin. Es ist sehbar. Es ist ein erkennbarer, sehr klar wahrnehmbarer Unterschied. Und dann ist das halt der Unterschied zwischen Gold und Silber und dann ist das halt darum, kämpfen wir alle beim Hochleistungssport oder beim Leistungssport. Ja, das ist halt, da kannst du sagen, bitter und haben sie beide und so weiter, aber dafür stellst du dich an die Startlinie, dass es eben auch drei Hundertstel sein können.
Und ich habe mit Amman hat mich dann, ich sag mal, im Aftermath irgendwann zwischen Dopingkontrolle und Hotel dann angerufen, und er hat vor Freude geweint, weil er einfach so happy war, wie du sagst, Ralf, dass es die Silbermedaille geworden ist. Und was ich so unglaublich professionell von ihm fand, war, er hat keine 30 Sekunden im Stadion Traurigkeit gezeigt. Der hatte auf einmal angefangen zu
Ja.
tanzen. Der hat mit den ganzen Reportern hat er gefeiert, als wäre er gerade Weltmeister geworden. Und er hatte seinen einzigen Moment, und das fand ich richtig einfach, wie er ist. Er war am traurigsten eigentlich, als die Nationalhymne bei der Siegerehrung nicht für
Korrekt.
ihn
Ja.
gespielt wurde.
Ja.
Und er hat es auch in den Interviews so toll reflektiert. Und ich bin mir sicher, dass der Vize-Weltmeistertitel, der einfach das spannendste Finish im Marathon war, was wahrscheinlich jemals geben wird, diese 300stel, er hat gesagt, das wird ihn jetzt die nächsten Jahre so nach vorne treiben. Und wer weiß, vielleicht ist es halt genau diese Geschichte, die er schreiben wird, dass genau das ihn halt auch dazu dann bringt, als wenn er jetzt, ich sag jetzt mal, von jemandem aus der zweiten Reihe, der noch keinen riesigen Erfolg hatte, wie sowas, dass ihn das halt jetzt umso mehr auch nach vorne treiben wird. Und das, da bin ich mir ebenfalls, also da bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber natürlich ist man auch einen kurzen Moment schade drum, gerade auch um die Hymne und Co. Aber ich glaube, er wird gestern Abend ein, zwei Rotwein getrunken haben und wenn er dann nächste Woche nach Deutschland kommt oder ich glaube, er landet heute, wenn es ausgestrahlt wird am Freitag. Wir haben schon viel geplant, wir hatten schon über das Oktoberfest auch viel gesprochen. Er wird beim Lauf in Niedersachsen, bereiten wir jetzt schon geile Sachen vor, wo er empfangen wird und Co. Also er wird gefeiert, als wäre er der Weltmeister. Und wie ihr schon sagtet, ich glaube, hätten wir uns das vorher überlegt, dass er in so einem Setup eine Silbermedaille holt und sich jetzt neben Malaika Mihambo einreiht, neben Merlin Hummel, die deutsche Leichtathletik nach vorne bringt. Er ist jetzt einfach, also er hat den Marathonsport in Deutschland, glaube ich, jetzt gerade extrem nach vorne gebracht. Und ich glaube, dafür sind wir ihm alle extrem dankbar. Und es war einfach episch. Und wie er sich verhalten hat, top level.
Ja, und dann gab es für mich halt noch so ein Ding, also nochmal eben, ja, Richard ist 13. geworden, ja.
Ist
Also,
ein bisschen untergegangen
ja,
natürlich
das
in
natürlich ist
den.
das untergegangen, ja.
Ist aber auch nur ein Platz schlechter als in Paris letztes Jahr. Ich
So,
habe auch Richard natürlich im
so.
Nachgang geschrieben und ihm auch zu dem Rennen gratuliert. Natürlich Er hat das in den Interviews schon zum Ausdruck gebracht und auch mir gegenüber natürlich so wiedergegeben, dass er gesagt hat, natürlich ist er mit dem Rennen jetzt nicht so zufrieden, weil er glaubt auch mehr für ihn drin gewesen wäre. Auch das zeigt ja, auf was für einem hohen Niveau er sich ja auch versucht zu messen. Und natürlich auch ein bisschen Richtung Top Ten geschielt hat und so. Also ich meine, wenn du, guck mal, letztes Jahr, ich weiß noch, Paris, 12. Platz, haben wir noch übelst gefeiert. Und auch, da, ich weiß noch, dass wir beide, Ralf, philosophiert haben, ob das nicht vielleicht sogar die krassere Leistung ist im Vergleich zum Europameistertitel.
Ja,
das ist
richtig.
Ja. Und jetzt ein Jahr später, WM, ja, WM ist nicht Olympische Spiele, schon klar, aber am Ende gleiche Konkurrenz, more or less. Da wirst du 13. Und damit bist du dann hadert man. Also das zeigt ja auch, wie sich das der Anspruchshaltung von den Top-Leuten im deutschen Marathonbereich ja auch verändert hat. Und das ist ja erstmal großartig, auch wenn es jetzt in dem konkreten Fall, wie gesagt, für Richard vielleicht nicht 100% zufriedenstellend war. Das ist schon inzwischen bemerkenswert.
Und dann gab es ja für mich wirklich eine Szene, da, wenn ich dran denke, könnte ich schon wieder heulen, ja.
Im Ziel, meinst du?
Im Ziel.
Ja,
ja, wo,
ja.
Wo Amma dann zu Richie hingeht und die reden da, ja. Und ich bin sicher, dass sie sich an den Text erinnern. Ne? Also an den bei 10 Kilometer vielleicht nicht, aber an den Text ganz sicher. Ja, also dann, ich weiß gar nicht, ob Richard dann oder seine Frau dann die Bilder von der Hochzeit von Richard gepostet haben, wo Amma ja auch war. Ja. Also das war schon richtig, richtig geil. Ja, also wie die da zusammenstehen und ja, also puh, das hatte schon was. So, und dann kommt Amma ja hoch, ja, und du hast ja, wenn es richtig gesagt, feiert mit allen im Stadion. Es war super, es war ja auch toll, dass er die Welt mitfeiern lässt, sag ich mal, ja. Dann kommt er hoch zu Klaus ins Interview und das Erste, was er macht, er bedankt sich bei Deutschland, ja, für die Art und Weise, wie er empfangen, aufgenommen, unterstützt worden ist und so weiter. Ja, und ihr kennt vielleicht alle die Geschichte. Bielefeld, dort erst angefangen überhaupt zu laufen, zu joggen. Ja, eine Reise, ein bisschen auch durch Deutschland, aber sicher auch durch seine sehr offene, sehr freundliche, sehr zugewandte Art ist es natürlich ein bisschen einfacher. Lest nochmal das lange Essay über Samu Fitwi, letztes Wochenende in der Zeit. Nicht unähnlich, ja. Ganz andere Menschen, ganz andere Umgebungen, ja, aber nicht unähnlich. Und das an der Stelle deines persönlich allergrößten sportlichen Triumphes an die Eins zu stellen, das ist unfassbare Größe. Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Das muss ich echt sagen, also. Und das hat natürlich jetzt auch dazu beigetragen, dass er jetzt sich losgelöst hat, fast sogar ein bisschen von diesem sportlichen Erfolg, den wir alle irgendwie einschätzen können. Aber darüber hinaus ist ja alles akademisch. Wir reden hier über Zwischenzeiten und über Koffeinketten und so. Das sagen 95% der Zuschauer bei uns in der Leichtathletik-WM-Berichterstattung, what the hell are you talking about? Ja. Aber diese Punkte, also auch das Gespräch mit Richard da unten, wir sehen ja nicht, was die reden, wir hören nicht, was die reden, aber du merkst ja, da passiert was zwischen zwei Menschen, die sich sehr nah sind, ja, in dem, was sie tun. Sie sind Konkurrenten. Ja, vor 3 Minuten waren die noch Konkurrenten. Und die hätten sich ja genauso bis auf den Zielstrich bekämpft um jede Position, ist doch klar, ja. Und dann kommt er da hoch und hat die Größe überhaupt nicht über sich oder über den sportlichen Erfolg, sondern einfach mal so ein Ding nach vorne zu stellen. Also, puh, muss ich sagen.
Ja.
Das ist Charakter
echt. Vielleicht noch eine lustige Anekdote zu Richard und Ammann. Also, wie nah sie sich auch einfach stehen und wie gut sie sich auch diesen Erfolg gegenseitig wünschen. Am Nachmittag vor dem großen Rennen hatte ich mit Ammann nochmal letzte motivations- und taktische Worte gewechselt in einem Videocall und da lag Amman im Bett. Es war so 16 Uhr, glaube ich, Ortszeit in Tokio und dann auf einmal kam Richard dazu und dann legte er sich neben Amman ins Bett und dann hatte ich die beide kurz vor der Kamera und dann sagte Richard so, und jetzt müssen wir auch noch mal kurz den kleinen Nap einlegen, wollte das Licht schon ausschalten und ich so, aber gehst noch in dein Bett rüber, so ungefähr. Also es war wirklich, also die beiden, es war hoch emotional und man hat, wie du sagst, Ralf, so sehr gesehen, dass dieser Erfolg größer war als Amman selbst. Und ich glaube, das ist etwas, was man sich auch für sich selber mitnehmen kann, wenn man ein Ziel hat, was nicht nur für sich selber ist, sondern eben was über viele Grenzen hinauswächst, ist es so viel mehr Antrieb auf ganz vielen Ebenen, was einfach wunderschön war. Und ich glaube, das war der schönste Moment, den Amman uns allen hat schenken können, dass er eben nicht nur für sich das gemacht hat und traurig war, dass es nur Silber in Anführungsstrichen war, sondern dass er einfach sofort allen Menschen um sich herum und die ihn seit seiner Reise begleitet haben, dankbar war.
Gut, dann kommt natürlich logischerweise noch seine spezielle Biografie mit seiner Mutter, die er ewig nicht gesehen hat und schwer ja überhaupt Kontakt herzustellen ist und so. Jetzt hat er ja schon erzählt, hat er ein paar Videos geschickt über Verwandte, Onkel, glaube ich, und so, ja. Also das ist ja jetzt auch schon dann nochmal eine nächste Ebene. Das ist aber wieder eine persönliche Ebene, ne? Das ist jetzt nicht diese Meta-Ebene, die seinen Werdegang ja gekennzeichnet hat. Ich bin nicht ganz sicher, ob ihm klar war, was das bedeutet, wenn man so in den Mittelpunkt rückt und wenn man eine Medaille bei Weltmeisterschaften gewinnt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sehr viel Ruhe hatte, weil am Abend des Marathons selber war er dann ja nochmal im Stadion bei Klaus Lufen. Da sah er schon sehr, sehr, sehr,
Ja.
sehr, sehr, sehr kaputt und müde aus. Ja.
Ja.
Achso, übrigens, weiß gar nicht, ob ihr das so mitbekommen habt, aber nur nochmal der Grad der Erschöpfung. Amann hat es gerade geschafft bis zum Interview bei Klaus Lufen. Und danach ging es erstmal komplett dahin. Ja, also mit mehrfach übergeben und erstmal, ne, auf dem Boden sitzen und so weiter. Also das war wirklich Anschlag. Ne? Also wir reden da jetzt nicht nur, ja, das war mal so ein Spurt, das war halt komplett Anschlag. Ne? Das muss man einfach mal sehen. Ja. Weil das so untergegangen ist, also es ist ja halt, logischerweise hast du ja so Adrenalin, wenn du da im Stadion bist und dann hast du das Ding gewonnen und so weiter, ja. Aber irgendwann kickt halt der Körper dann nochmal rein. Es gibt halt ja so ein sehr geiles Reel. Von dieser Interviewzone muss man noch ein paar Treppenstufen runter, ja, bevor es dann in die Athletenkatakomben. Also das sind alles noch ewige Wege. Das sind riesige Stadien, Leute. Das ist richtig viel Rumgelatsche. Und jeder zerrt an dir. Das ist furchtbar wahrscheinlich. Ja, ich war zum Glück nie in der Situation. Ich war dann eher einer, der gezerrt hat. Ja, schlimm genug. Ja. Aber das müsst ihr euch nochmal angucken. Das verlinken wir nochmal. Wie die Jungs dann da runterklettern. Seitwärts, vorwärts, krabbelnd, ja, rückwärts. Unmittelbar danach. Nee, ist nicht der Tag danach. Es ist unmittelbar danach. Ja, also das war wirklich, wirklich Anschlag. So, wer hat schon alles angerufen? Wer hat noch nicht angerufen?
Also, ich muss sagen, auf der Liste fehlt quasi keiner. Also wirklich, es war exorbitant und Amman hat es genau richtig gemacht. Er hat sich bei den wichtigsten Menschen im Laufe des Tages selbst noch gemeldet, wie ich gerade sagte, als er mich mit Videocall dann anrief. Ich weiß nicht genau, wo er war. Es war irgendwo auf jeden Fall im öffentlichen Bereich, weil wir hatten keine 60 Sekunden, bis dann wirklich Scharen an Japanern wieder kamen und dann der Erste nach einem Foto fragte und dann waren es auf einmal 50, die da standen. Und dann hat er mich 5 Minuten so mitgenommen und machte alle mal Selfies mit den Leuten und dann sagte jemand, ey Coach, ich glaube, ich muss hier auflegen, das wird immer mehr. Ich so, ja. Enjoy the fame. Nee, und also wirklich seitdem Postfächer, Nachrichten, die reinrudeln, Anrufe, egal von wem und alle extrem, extrem gehypt und es war wirklich grandios, was da jetzt reinkommt und man hat ihn jetzt ja auch schon im Morgenmagazin bei ZDF gesehen, auch da sah er noch recht müde aus, was sie dann
Ja,
im Hotel in
stimmt.
Tokio aufgenommen haben und nee, aber das, also jetzt auch gerade, ich habe Gott sei Dank schon angefangen, vor der WM seine ganzen Termine nach dem WM-Marathon zu planen, in weiser Voraussicht, was wäre, wenn es genauso passiert, wie es jetzt gekommen ist und da haben wir Gott sei Dank ja schon viele Sachen auch festgemacht. Und ich glaube, da kommt echt eine kleine Tournee auf ihn zu. Aber das haben wir gut im Griff, gut organisiert. Und ich glaube, Amman nimmt es dann auch viel, viel ab, wenn er halt weiß, es wird sich um alles gekümmert. Und das wird geil. Er hat jetzt schon Motivation, hat er ja auch direkt schon in den Gesprächen danach gesagt, was dann kommen wird. Aber gestern Abend habe ich auch ein, zwei Partyfotos bekommen. Also er hat sich es auch mal gut gehen lassen. Wie sagte er so schön, einen roten Wein nach dem anderen. Und da bin ich mir sicher, das wird er jetzt ein, zwei Mal machen.
Ja, das ist ja auch komplett richtig so, ist doch klar, ne? Wenn man dann nach Hause kommt, kommt ja irgendwann die Realität wieder, ne? Also irgendwann kickt ja auch wieder das normale Leben rein, ja? Aber er hat ja schon gesagt, er hat ja noch ein großes Ziel, ja, deutschen Rekord nochmal angreifen. Jetzt ist erstmal ein bisschen Partystimmung. Ja, jetzt noch vielleicht kurz vorm Wochenende. Ja, ich weiß gar nicht, wie Berlin damit umgeht. Ja, weil das letzte Mal haben sie es bei Richard, gut, da war es viel länger dann die Distanz dahin. Ja, aber wir sind jetzt ja so unmittelbar davor. Ja, das ist natürlich schon ein Brett. Ja, das muss man natürlich auch sehen. Ja, weil das, ich meine, jeder, der da am Wochenende an den Start geht in Berlin, hat ja diese Bilder, hat ja diesen Erfolg, hat diesen Hype, ja, ist geflasht davon, ja. Also, das ist schon ziemlich cool, muss ich sagen. Ja, also so als Entree für die heiße Phase der deutschen Marathons ist das schon sehr, sehr cool. Ne?
Hätte schlechter laufen können, glaube ich. Also ich glaube,
Ja.
viele, die in Berlin am Start sind, auch mal ganz losgelöst von Hochleistungssport, glaube ich, nehmen noch mal eine extra Portion Motivation mit, so frisch aufgetankt die Woche davor. Also ich glaube, dass Benz hat schon gesagt, hat der ganzen Marathonszene mit Sicherheit nur gut getan. Und ja, nicht jeder läuft, oder die wenigsten, muss man sagen, läuft in den Sphären von Ammann, aber trotzdem haben da, glaube ich, ganz viele Menschen Anteil genommen und mitgefiebert und freuen sich jetzt auf ihren Start am Wochenende in Berlin vielleicht.
Hör mal, wir haben jetzt hier einen Frühstart in den Tag gemacht. Ja, es ist 7:15 Uhr und ja, wir sind schon fast Richtung Ende unserer Aufzeichnung. Ja, weil Benz muss arbeiten. Ja, nee, oder muss er erst noch
Erst
laufen?
trainieren, erst noch trainieren,
Erst
ja.
trainieren
Die
noch.
Anreizintervalle für den Berlin-Marathon stehen noch an. Also ich
Ihr
glaube,
seid vollkommen
die
Gaga,
starten gleich schon quasi.
aber ihr liebt es. Ne? Philipp legt sich wieder
Wir
hin. Ach nein, du
dürfen.
musst jetzt deine Tochter in die Kita
Ich
bringen.
wollte gerade sagen, schön wär's, aber ich bin
Aber
wahrscheinlich jetzt gleich auf
nein.
dem Weg in die Kita, ja.
Ja, ne, und ich gehe jetzt gleich senden tatsächlich. Ja, wir sind ja heute dran, also Mittwoch, Freitag, Sonntag nochmal in der ARD, dazwischen natürlich die Kollegen vom ZDF. Ja, wenn ihr Bock habt, Sonntagmorgen 2 Uhr, ja, geht's zweiter Tag Zehnkampf los. Ja, ich glaube, das wird auch nochmal ganz geil. Und Philipp, wir haben ja gesagt, wenn jetzt noch in den nächsten 2 Tagen lauftechnisch irgendwas unterwegs ist, dann machen wir noch ein kleines Update hinten drauf, ja, und beschallen euch noch ein bisschen. Nicht, dass wir noch eine andere Medaille haben, zusätzlich, ne?
Die noch
Herausragend,
überraschend
ne? Keine
rein
Ahnung.
droppt. Das heißt, wir machen heute, was machen wir heute für ein Ende dann, Reifen? Wir machen jetzt so einen vielleicht Ende, aber vielleicht auch nicht Ende. Also wir
Genau,
wünschen euch schon
ne?
mal für euer Wochenende alles Gute, viel Erfolg beim Laufen. Vielleicht hören wir uns noch, weil heute ist Dienstag. Heute ist nicht Dienstag, heute ist Mittwoch natürlich. Aber
So geht's schon los.
falls wir bis Donnerstagnachmittag sozusagen noch irgendwie noch ein Highlight haben, dann versuchen wir das nochmal möglich zu machen. Ich bin aber morgen auch erstmal im Zug auf dem Weg nach Berlin, deswegen wir sagen schon mal ciao, vielleicht hören wir uns noch.
Sehr gut.
Benz, vielen
Dann
Dank. Ne? Ja, und viel
sehen wir uns in
Spaß beim
Berlin,
Laufen.
Philipp.
Ne? Genau. Ja.
Wir sehen
Schön.
uns in
Ich
Berlin,
winke.
richtig?
Ja, ich winke. Okay?
Danke, Jungs, macht's gut, ne? Ciao.
Ciao.